bin dann schon mit den Kollegen am Samstagabend in Ausgang und Stärk gegangen, aber dann am Sonntag, wenn sie ausgenüchtert haben, habe ich ihnen ein Positionspapier geschrieben. Als Gesellschaft haben wir schon ein Problem, wenn wir zu wenig Kinder haben generell. Und ich glaube, das ist etwas, wo auch viel zu wenig noch diskutiert wird. Kann ich gerade in dieser Zeit, wo ich viel gearbeitet habe und politisch angefangen an Gas gehen, dann ist es ein paar Minuten gegangen, dann habe ich so einen kreisrunden Haarausfall gehabt, bin dann zum Hautarzt und der hat gesagt, das ist stressbedingt. Und dann habe ich so Tränen in den Augen gehabt, wo ich in den Spiegel geschaut habe und gesehen habe, hey, mein Körper mit irgendeinem 1,22 fängt sich an zu verändern, weil ich einfach das Gefühl habe, ich muss überall der Beste sein oder ich muss im Fitness gut sein, ich muss im Geschäft gut sein, in der Politik.
Willkommen in der Widmerei. In dem Podcast, wo wir uns Menschen widmen, ein bisschen persönlicher als sonst. Mein Name ist Dominik Widmer und ich treffe mich da mit Menschen, die mich interessieren und versuche herauszufinden, warum sie so geworden sind, wie sie sind. In dieser Folge der André Silberschmidt. Einer der jüngsten Nationalräte. Damals, als er gewählt wurde, 2019, war er auch der Jüngste. Er war dort gerade mal 25 gewesen, mittlerweile ganz frisch 32. Er ist auch Unternehmer, er hat vor ein paar Jahren eine Restaurantkette gegründet, die es mittlerweile in verschiedenen Städten in der Schweiz gibt. Und er ist seit einem guten Jahr Vater. Und das war eines der grossen Themen, wo wir reingetaucht sind in unserem Gespräch, wo es mich wundern hat, wie er mit seiner volltakteten Agenda das zusammen mit seiner Frau regelt, wie sie sich aufteilen und wie sich eine heutige männliche Generation viel mehr ganz bewusst für Kind entscheidet und die Vaterrolle leben wollen. Er hat nach dem Interview gesagt, es sei eigentlich noch schön gewesen, dass er mal einmal nicht über Tagespolitik und Finanzen reden musste, sondern dass auch diese Themen einen Platz gefunden haben. Natürlich hat es mich dann aber auch Wunder genommen, wie er sein Unternehmen führt, was ihm da wichtig ist und ob wir dann irgendwann an einen Punkt werden kommen, egal ob wir jetzt unser persönliches Leben anschauen, das Unternehmen oder eben auch die Schweiz als Land, ob wir irgendwann an einen Punkt werden kommen, wo wir sagen müssen, es ist jetzt eigentlich gut. Wir brauchen nicht immer Wachstum. Eigentlich ist es jetzt auch gut. Ich wünsche euch ganz viel Spass mit dem Gespräch mit dem André Silberschmidt.
Du hast mir ja Termine bis im Herbst geschickt.
Ist gut möglich.
Weißt du, so einzelne, so genau ins Lotz.
Ja.
Das ist auch noch organisiert. Dass,
ja, ja.
Dass du genau weißt, wenn du theoretisch noch Zeit hättest für so ein Interviewslot.
Ja, meine Agenda ist wirklich recht. Es ist nicht, dass ich immer voll bin, aber es ist einfach sehr planbar. Also ich weiss, was ich in 4 Monaten am Donnerstagnachmittag mache.
Wow.
Aber dann
und zwar wirklich auf die Stunde, genau.
Ja, aber dann habe ich auch irgendwie Zeit für die Familie, habe ich halt auch einen Blocker drin, oder? Also es ist dann nicht alles beruflich oder politische Termine.
Aber du hast das ganz konkret und bewusst blocken.
Ja.
Und das sind nicht nur irgendwie ein Abend am Wochenende?
Nein, ich schaue, dass ich 4 Abende habe und 3 Tage für die Familie.
3 ganze Tage?
Ja, so 2 ganze und 2 halbe, so.
Also, aber, ja.
Jetzt habe ich im Moment versuche immer den ganzen den Mittwoch, aber es ist ein bisschen, was gemerkt, es ist nicht so gescheit. Es ist lieber 2,5 Tage. Du bist präsenter. Weil wenn du den ganzen Tag dir rausnimmst, wo alle anderen arbeiten und dann kommt Zeug rein und so, dann bist du nicht so bei der Sache.
Ja, ja, klar. Eben, also du siehst den Papi-Tag, ist das ein sogenannter Papi-Tag?
Denn? Ja, den nehmen wir so, ich glaube, oder?
Ja, so, oder so ein Papi-Halbtag.
Genau.
Und bist du einer, der dann wirklich voll konzentriert beim Kind kann sein, oder bist du nebendran eben ab und zu dann doch noch?
Jetzt umso älter, dass er wird, desto mehr würde ich sagen. Am Anfang, wenn er eh nur rumliegt, dann ja, hast du auch geschaut, dass es ihm gut geht, aber dann hast du wie auch schwierig mit der Interaktion. Dann hast du vielleicht eher noch schnell ein Telefon gemacht, aber jetzt, wo er kann laufen kann und hast das Gefühl, er reagiert ein bisschen, was man sagt, dann bin ich schon präsenter.
Das ist, wie nimmst du das gerade wahr? Also vor einem guten Jahr ist euer Sohn auf die Welt gekommen und wie hat sich dein Leben verändert seither?
Ja, der Anfang war enorm hart, gewesen, weil er wirklich schlecht geschlafen hat. Und dann aber nach ein paar Monaten ist es zum Glück besser geworden. Und dann sind auch die schönen Seiten noch mehr zum Vorschein gekommen. Am Anfang war es wirklich einfach streng. Ja. Aber ich habe das Gefühl, dann bist du mental stärker, weil dann hast du wie einen Tunnelblick und sagst, jetzt muss ich da einfach durch. Und es ist morgen um 2 und um 6 muss ich wieder aufstehen. Aber das ist jetzt so. Und du wirst wie mental einfach nochmal stärker. Und jetzt ist es einfach wunderschön. Also ich habe gerade gestern wieder einen Tag lang mit dem Kleinen verbracht und es ist einfach, ja. Da weisst du teilweise gar nicht, was sagen, weil es einfach so lustig und schön ist. Und jetzt kommt dann der zweite und das wird dann auch nochmal eine Herausforderung. Und da bin ich mir momentan auch schon darauf vorbereitet, dass die ersten paar Monate schwierig sind, aber nachher wird es wahrscheinlich nochmal viel schöner.
Eben, das habe ich irgendwo mal aufgeschnappt. Ihr seid wieder schwanger.
Genau.
Herzliche Gratulation.
Ja, danke.
Zweimal Gratulation, du bist ja gestern gerade 32 geworden.
Ja.
Wann bist du erschöpfter oder müder? nach einem Tag mit dem Kind, mit dem Bub, oder nach einem so einem strengen Arbeitstag, wo es wirklich einen Termin nach dem anderen gibt?
Also ich würde sagen, die positive Müdigkeit ist wirklich, wenn ich einen Arbeitstag hatte und mit vielen Terminen viel gemacht. Wenn ich in der Session bin, einen Tag, dann bin ich einfach kaputt. Dann kann ich aber teilweise nicht gleich gut einschlafen, wie wenn ich einen strengen Arbeitstag hatte. Wenn ich einen Tag mit dem Kleinen bin oder so, dann bin ich am Abend eigentlich nicht müde. Da kann ich noch stundenlang irgendein Buch lesen oder so, bis ich dann mal einschlafe. Aber so, es sind eigentlich so wie die drei verschiedenen Alltage. Es gibt den Sessionsalltag, dann bin ich meistens auch in Bern, bleibe ich auch in Bern. Dann gibt es so den Arbeitsalltag und dann gibt es den Familienalltag. Und da fühlst du dich am Abend sehr unterschiedlich, je nachdem, was du den Tag durchgemacht hast.
Ja. Nochmal zurück zu der Zeit, wo es wirklich schwierig war, weil man wird frisch älter und das Baby braucht einem. Braucht einem mehr, als man gedacht hat, oder wenn du sagst, er hat schlecht geschlafen. Wie sind Sie mit dem umgegangen? Was macht das auch für eine Beziehung in dem Moment, wenn es so knallintensiv ist und man eben gleichzeitig ja noch wahnsinnig grosse Verantwortung hat? Oder? Auch deine Frau ist Unternehmerin, wir sind voll drinnen im Business und gleichzeitig eben nebendran stemmt man wie so einen ein anderes Business, nämlich das Familienbusiness.
Du, ist noch schwierig. Es ist so lange her gefühlt irgendwie, um genau zu wissen, was wir gemacht haben. Aber was mir immer wichtig war, ist versuchen, ruhig zu bleiben. Also nicht hässig zu werden. Weder auf den Kleinen natürlich sowieso nicht. Aber auch nicht in der Beziehung, dass dann die Spannungen dann auf die Beziehung ablässt, oder? Also ich glaube, ich habe eine gewisse Gabe, dass ich sehr ruhig kann bleiben. Das sagt mir auch in der Arena-Auftritt immer, hey, wie kannst du so ruhig bleiben? Und das habe ich dann auch versucht, auf die Nacht übertragen, dass ich dort halt, ja, wenn du dann halt dreimal aufstehen musst, dass du dann nicht irgendwie die Nerven verlierst und versuchst, ja, ich glaube, das Kind spürt das dann auch, oder wenn du unruhig wirst oder hässig auf dich oder aufs Kind oder auf die Frau oder so, dann wird es wahrscheinlich nicht schneller ruhig. Und ich glaube, das hat viel geholfen. Aber wir haben jetzt nicht irgendwie nicht zusammen ein Coaching gemacht oder ein Patentrezept, sondern es war wirklich so ein bisschen Augen zu und durch und es wird wahrscheinlich gleich besser.
Das sind das, was viele Eltern ja sagen, oder? Es ist alles nur eine Phase.
Genau. Ja, das habe ich ja oft gehört.
Muss es aushalten. Wie viele Kinder wollt ihr?
Ja, jetzt, so viel, wie es uns noch Freude macht. Aber ich glaube, das Ziel ist schon, eine grosse Familie zu haben. Und jetzt schön, dass jetzt der zweite kommt. Hoffentlich ist er gesund. Das sagt man ja auch immer, aber es ist wirklich so. Ich glaube, sobald du mal da eine schlechte Erfahrung machst, ist eine Familienplanung vielleicht nicht mehr so wie vorher. Aber ich glaube, ja, es ist schon eine grosse Familie. Die Zahl ist jetzt, die steht noch nicht so im Vordergrund.
Mhm. Das ist gut. Wann ist der Termin?
Mitte Mai.
Ah, das ist ja schon bald.
Ja, ja.
Echt, das ja. Alles schon vorbereitet.
Ja, wir sind dauernd dran. Ich habe das Gefühl, wir sind irgendwie... Ja, alle Woche sind wir wieder etwas am Händeren daheim. Aber es kommt gut.
Aber hast du das Gefühl, es wird lockerer mit dem zweiten? Oder eben, weil es eben dann zwei sind, gerade ein bisschen herausfordernder? Weil man ja bei einem kann man ja sagen, man ist ja zwei Eltern und kann sich genau. Das irgendwie um eins kümmern.
Ja, hey, im Moment ist er sehr, also weit würde ich sagen, im Sinne von, ich kann alleine schlafen in seinem Zimmer. Ab und zu schlaft er sogar durch. Und darum hast du das Gefühl, ja, jetzt sind wir parat fürs Zweite. Und mich nimmt es halt wundern, wie er dann reagiert, ob er dann, weißt du, wieder zurück ins Bett will, weil er vielleicht den Kleinen dann bei uns noch ist und er nicht. Und das nimmt mich dann wunder. Ich habe das Gefühl, so wie jetzt, das Setup, ist sie eigentlich parat fürs Zweite. Aber das Setup kann sich jeden Tag verändern. Mhm. Und darum bin ich gewundert, aber eben, ich bin schon so darauf eingestellt, dass es wieder eine strenge Zeit wird.
In der Hilfe? Also ich überlege jetzt gerade, wir sind gerade in unserem Kollegenkreis viel am Diskutieren, wie das ja verrückt ist, unser System, unser konventionelles Familiendenken. Oder? Man zieht das zweite Kind auf und früher haben wir immer gesagt, oder in anderen Ländern sagen wir, es braucht das ganze Dorf, um ein Kind aufzuziehen. Mhm. Und man merkt, glaube, wenn man älter wird, wie herausfordernder, dass das ist, weil man überall möchte den eigenen Ansprüchen genügen und auf allen Ebenen gleich eben noch können wirken. Wie hat sich deine Sichtweise aufs Familienmodell, also ich meine das jetzt nicht mal politisch, sondern sehr persönlich, wie hat sich das verändert? Also hast du manchmal das Gefühl, es wäre jetzt irgendwie noch gut, oder vielleicht machen wir das ja auch, irgendwie mit der Grossfamilie die Kinder aufzuziehen, dass man viel mehr kann hin und her und abgeben.
Wir haben jetzt nicht gerade in der Nachbarschaft unsere Eltern, aber sie sind auch nicht so weit weg. Von dem her, sie sind vor allem sporadisch im Einsatz, aber wir haben es jetzt nicht fix einplanen. Wir schauen selber je. Wir schauen, wir haben eine Kita und dann haben wir auch eine Haushaltshilfe. Also es ist wirklich ein sehr hybrides Modell und es funktioniert sehr gut. Also ich verstehe alle, die sagen, du hast ein kleines KMU daheim, das ist ja so, aber ich bin sowieso sehr ein organisierter Mensch. Darum ist es für mich jetzt nicht etwas sehr Neues gewesen, dass du nochmal etwas Neues musst organisieren. Aber ich würde sagen, der Respekt und Anerkennung für alle, die Kinder haben, steigt natürlich enorm, wenn du das selber durchmachst. Also das ist jetzt völlig unpolitisch, oder? Aber es ist schon, wenn du kein Kind hast, kannst du dir das wirklich nicht vorstellen, was es heisst. Im Guten wie auch in der Herausforderung. Und ich glaube, als Land sind wir jetzt schon nicht Vorreiter, wenn es darum geht, dass man auch einer jungen Familie gegenüber freundlich ist. Dass man im Restaurant, gewisse Restaurant, würde ich mich nie getrauen, zum Anzugehen mit dem Kleinen. Auch nicht zum Mittagessen, weil dann wahrscheinlich gerade blöd angeschaut wirst, wenn er mal ein bisschen Sauerei macht. Und da glaube ich, da können wir schon noch viel vorwärts machen, was das betrifft. Also nur schon, dass du ein Kinder-WC hast, vielleicht nicht nur bei den Frauen, sondern auch bei den Männern. Und so Geschichten, da glaube ich, sind wir schon noch rückständig.
Aber was liegt das? Wieso sind wir dort? Irgendwie haben wir dort ein anderes Mindset?
Ich glaube, einfach früher hast du das sehr getrennt. Es hat ein Familienleben gegeben und dann hat es ein Berufsleben gegeben und das hat man sich ja meistens auch aufgeteilt und dann ist gar nicht die Frage, dass du unter der Woche vielleicht mit dem Kind in die Stadt gehst und gehst zum Mittagessen, wie das vielleicht heute machst, wenn du einen Tag frei nimmst. Sondern dann ist das Kind einfach daheim gewesen, mit dem Vater oder der Mutter und jemand anderes am Arbeiten. Und ich glaube, das vermischt sich jetzt immer viel mehr, weil auch viele Leute Teilzeit arbeiten. Das ist auch gar nicht schlecht, wenn dafür beide arbeiten, oder? Ich finde, das Teilzeit-Bashing ist komisch. Wenn jemand von 100 auf 80 geht, dafür jemand anders von 40 auf 70, dann hat man ja netto gewonnen. Und darum, ich glaube, das kommt immer mehr und es vermischt sich viel mehr. Und das war früher nicht der Fall gewesen. Früher hat es vielleicht Beize gegeben, da hast du einfach, haben sich Businessleute zum Land getroffen. Und neu gehst du vielleicht mit einem Kollegen dann zum Mittagessen, wo auch ein Kind hat. Und dann wäre es cool, wenn es einen Spielecke hätte oder so. Aber meine, wie viele Restaurants gibt es in Zürich, die einen Spielecke haben? Ich weiss es ehrlich gesagt nicht. Ich kenne sehr wenige. Und das sind so Themen. Ich meine, ich bin ja selber im Restaurantgeschäft tätig und auch dort. Wenn wir jetzt einen neuen Laden bauen, überlege ich mir auch viel mehr, wie können wir noch Rücksicht nehmen. Wobei ich muss sagen, wir haben heute schon viele Väter und Mütter, die mit den Kindern wegen bei uns reinlaufen. Und das freut mich auch, weil ich finde, das belebt auch den Ort. Und es ist ja kein Ort, wo man gehen schweigen im Restaurant. Hoffentlich. Und darum ist es auch gut, wenn es ein bisschen Leben drin gibt.
Aber du sagst so ein bisschen, wenn ich dich richtig verstehe, es ist ein Generationenwandel im Gang. Und junge Väter und Mütter sehen es heute halt einfach ein bisschen anders als unsere Eltern und Großeltern. Merkst du dort im Bundeshaus auch einen Unterschied? Dass du heute dass du ganz ein anderer Vater bist und mit einer ganz anderen Einstellung als deine Kollegen, die ein bisschen älter sind?
Es ist für mich schwierig, um das zu vergleichen, weil ich nicht im Detail weiss, wie es die früher gemacht haben. Ich merke nur, wenn aber heute jemand ein Kind ins Bundeshaus mitnimmt, ist das schon auch für gewisse ein bisschen Provokation. Ich würde es jetzt wahrscheinlich auch nicht gerade in den Saal reinnehmen, aber finde ich, soll jeder selber wissen, wie er es macht. Aber allein schon, dass in der Wandelhalle da ein Kind rumrennt, ist für viele so komisch. Oder? Und das, glaube ich, das ist unvorstellbar gewesen noch vor 20, 30 Jahren. Also das ist auch da die Vermischung, die zunimmt. Zumal Sessionen ja nicht sehr kinderfreundlich sind, weil du fängst schon morgen um 8 Uhr an bis am Abend um 7 Uhr. Das heisst, wenn ich dann heimgehe, wäre ich um 9 Uhr am Abend daheim und müsste um 6 Uhr morgen wieder aus dem Haus. Also du kommst eigentlich gar nicht mehr in Austausch mit deinen eigenen Kindern bei den Zeiten, die wir haben. Und darum verstehe ich solche, die dann halt schauen, dass das Kind in der Nähe ist, gerade wenn es noch jung ist. Und auch da gibt es nicht mehr die harten Grenzen, wie es wahrscheinlich früher mehr gegeben hat.
Wie machst du das denn du? Also du hast früher eine WG gehabt. Lustigerweise haben alle darüber berichtet, sogar im Ausland haben wir darüber gelesen, wie du mit einem SVP und den Grünen zusammen wohnst, weil man sich das im Ausland gar nicht vorstellen
konnte. Genau.
Wo gehst du hin während der Session mittlerweile?
Wir haben dann das Projekt nach 4 Jahren beendet. Das ist super schön gewesen. Du musst immer aufhören, wenn es so schön ist. Und auch da hat es einen Grund gegeben, weil Franziska ist dann Mami geworden. Sie hat dann auch gesagt, hey, eine WG und Mutter sein und so ist vielleicht nicht das Gescheitste. Und ich bin dann ja Vater geworden. Und darum hat sich das gerade so ergeben, dass wir dann das aufgelöst haben. Und mittlerweile bin ich im Hotel. Auch aus dem Grund, weil ich halt viel mehr heimgehe. Also am Dienstag haben wir nicht bis um 7 Sitzung, sondern so bis um 5. Und dann kann ich noch heimgehen. Und dann ist einfach die Wohnung, wäre ein bisschen schade, wenn die wirklich sehr wenig beleidigt ist. Und darum bin ich jetzt mehr vom Hotel, bist flexibler. Ja.
Darf ich das fragen, wie viel Prozent schafft deine Frau? Also wie habt ihr euch da aufgeteilt?
Durch das, dass wir beide halt unternehmerisch sind, haben wir, schon beide einen Anstellungsvertrag, wo Prozent drauf steht. Ich glaube, ihr sind es 80 oder 100, ich bin mir gar nicht sicher. Und bei mir, ich arbeite in dem Sinne offiziell schon wie 50%, weil ich nebendran noch Politik habe und das müssen wir dann wieder aufaddieren. Aber darum, weil wir nicht klassisch angestellt sind, ist noch schwierig zu sagen, ja, sie schafft so viel und ich schaffe so viel. Wir schauen einfach, dass wir viel Zeit zusammen haben mit der Familie, dass wir, und das glaube ich, haben wir bis jetzt geschafft, aber das ist ja ein Marathon. Ich glaube, das erste Jahr, da nimmst du dann bewusst viel Zeit und nachher muss es jetzt zur Routine werden und das wird dann schon eine Challenge.
Mhm. Aber ihr habt jemanden, der euch daheim auch hilft.
Ja.
Ja. Das ist ja dann manchmal sogar lukrativer, als wenn man gerade jetzt mehrere Kinder hat. Das Nanny-Modell, das kommt immer mehr, habe ich das Gefühl.
Ja, also sehr voraus muss ich schicken, weil wir beide sehr viel arbeiten, haben wir gefunden, ist es okay, wenn wir auch Geld ausgeben, also sei das eine Kita oder eine Haushaltshilfe oder so, weil ich finde, es ist ja, du kannst bewusst sagen, ich arbeite weniger und dann bist du mehr daheim und dann musst du auch keine Unterstützung haben, aber ich finde, was komisch ist, wenn du jetzt viel arbeitest und dann findest du, ja, jetzt muss ich alles noch selber machen und dann will ich noch sparen und so weiter. Im Moment spare ich auch nicht sehr viel, muss ich ehrlich gesagt sagen. Ich hoffe, meine Firma entwickelt sich gut, das ist eigentlich mein Sparkonto, aber ich habe jetzt kein Cash, wo ich auf die Seite legen kann, weil das halt drauf geht für den Alltag, für die Kinder und für die Betreuung. Und es ist ja so, wenn du die Rechnung machst, bist du ab zwei Kindern, bist du etwa gleich teuer unterwegs. Wenn du nicht in der subventionierten Kita bist, also wenn du Kita normal zahlst, weil natürlich, wenn beide arbeiten und ein ordentliches Einkommen haben, dann kannst du eigentlich gleich fahren, wenn nicht sogar besser. Und es ist natürlich auch vom Convenience-Faktor ein anderer. Aber auf der anderen Seite willst du auch, dass Kind mit anderen Kindern sind und darum finde ich auch da, bin ich voll Fan von dem hybriden Modell, dass wir, also ich finde Kita mega wichtig. Er ist jetzt auch früh gegangen, also nicht nach 3 Monaten, aber ich glaube nach 5 oder 6 Monaten haben wir angefangen und ich habe das Gefühl, dass er jetzt kann mit 1 laufen und irgendwie, ja, viele Sachen, glaube ich, hat er schon auch in der Kita von anderen abgeschaut und darum würde ich jetzt nicht einfach nur darauf setzen, einfach, dass man nur daheim eine Betreuung hat.
Also du findest es wichtig, dass der Sohn sehr schnell irgendwie so, dass einen kollegialen Umkreis hat, also mit Gleichaltrigen unterwegs ist.
Das habe ich halt selber auch gehabt. Ich bin auch sehr früh in die Kita geschickt worden und es ist ja meistens so, ich glaube, das, was man selber erlebt hat, wenn man gute Assoziationen hat, dann muss man das auch weitergehen. Und so ist das bei uns auch.
Und darum macht es organisiert dann auch, oder das hat mich noch Wunder genommen, du hast gesagt, du bist sehr ein organisierter Mensch und eben, du weißt ganz genau, was im halben Jahr und Donnerstag Nachmittag zwischen 2 und 3 machst. Aber mit Kind wird das plötzlich schwieriger. Mit Kind kommen ja so Eventualitäten und Faktoren dazu, die man ja nicht planen kann. Plötzlich ist jemand krank.
Genau.
Hast du dich da auch schon müssen beobachten, dass das schwieriger wird, alles komplett durchzuplanen?
Ja. Man muss dann einfach schauen, wer ist in dem Moment gerade am flexibelsten. Also es war auch schon so gewesen, dass, wenn es mir nicht gut gegangen ist, haben wir gefunden, jetzt nehmen wir lieber aus der Kita raus. Dann bin ich gegangen am 3 und habe dann halb von daheim noch den Call gemacht. Und also darum, ich glaube, da schaut man einfach, wer ist in dem Moment gerade am flexibelsten. Wenn es niemand von uns ist, dann schaut man, hat man die Eltern oder die Schwiegereltern, die können schauen. Und bisher ist es immer gut gegangen. Da sind wir auch sehr dankbar. Und darum, ich glaube, ist es wie für uns wichtig, dass wir ein funktionierendes System haben, wo ein bisschen Familie und Freunde unabhängig ist. Dass du eigentlich, wenn das System nicht funktioniert, dann kannst du auf die Ressourcen zurückgreifen. Mhm. Und wenn du schon von Anfang an sehr stark Familie und Freunde einbindest und dann on top noch sagst, kannst du jetzt so dort und dieses, haben wir gedacht, dann ist es vielleicht auch too much. Und darum, im Moment fahren wir sehr gut mit dieser Lösung.
Hast du das Gefühl, dass wir Männer in unserer Generation, also gut, ich bin ein bisschen älter als du, aber nur knapp 10 Jahre. Hast du das Gefühl, dass wir anders Väter sind als unsere Väter und Grossväter? Und ich meine das auch nicht im Generationen-Bashing-Modus, sondern vielmehr, dass wir uns bewusster entscheiden für oder gegen Kinder.
Das ist gut möglich. Ich denke zu meinem Vater, er hat auch sehr viel Zeit mit uns Kind verbracht, auch sehr atypisch für die Generation. Darum, ich würde sagen, im Vergleich zu meinem Vater habe ich nicht das Gefühl, dass ich das gross anders mache. Ich glaube eher, dass er da auch ein bisschen das Vorbild war und dass ich jetzt auch gerne so ein Familienmensch bin, hat wahrscheinlich auch damit zu tun, dass er auch so war vor 30, 40 Jahren. Generell gesellschaftlich gibt es ja weniger Kinder, viel weniger als früher. das hat vielleicht damit zu tun, dass man sich das nochmal mehr überlegt, oder? Dann kann man sagen, gut, dann ist es positiv, dann ist es Selbstbestimmung, die dazu führt, dass man auch bewusst sich für das eine oder gegen das andere entscheiden tut. Auf der anderen Seite ist es schon auch ein Problem für ein Land, wo eigentlich aussterben würde, wenn sie keine Zuwanderung hätte in der Schweiz. Ich sage das völlig apolitisch, aber dass wir noch bei 1,3 Kinder, also respektive 0,65 pro Person sind, ist krass, oder? Also ich glaube, dass man das bewusster entscheidet, vielleicht auch später älter wird, und ich glaube, das ist völlig respektabel. Ich respektiere jeden Menschen für den einen oder anderen Entscheid. Es gibt ja die wollen und nicht können, aus biologischen Gründen oder aus gesundheitlichen Gründen oder aus, weil sie keinen Partner, den richtigen Partner oder Partnerin finden. Also ich finde, ich will da nicht pauschalisieren, aber als Gesellschaft haben wir schon ein Problem, wenn wir zu wenig Kinder haben generell, und ich glaube, das ist etwas, wo auch viel zu wenig noch diskutiert wird.
Was meinst du, an was liegt denn das? Also ich sehe es ja in meinem Umfeld, ich bin erstaunt, wie viel ganz bewusst entscheidet, ich will kein Kind. Einfach, weil man irgendwie die Freiheit, die Autonomie, genau, will, oder? Das ist ja, und gleichzeitig eben, weil auch der Druck, auch der Leistungsdruck, ich habe immer das Gefühl, es liegt auch noch an dem. Also ich habe das Gefühl, man muss wie so im kollektiven Gedanken Abstrich machen irgendwo, und das ist mir nicht bereit. Oder was denkst du? Was
das ist auch meine Analyse. Also ich glaube, einerseits darf ich nicht unterschätzen, dass es heute nicht die gleiche Situation ist wirtschaftlich wie vor 30 Jahren, wo so ein Aufschwung geherrscht hat, oder, und irgendwie neue Jobs und das BIP ist schnell gewachsen, und heute sind wir generell in Europa ist es eher am Stagnieren, oder? Natürlich in der Schweiz immer auf sehr hohem Niveau, aber ich glaube, viele arbeiten viel und kommen gut durch und können Krankenkassen und Miete zahlen und können auch die Ferien. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass sie sehr viel Spatzung haben oder sehen, ja, in 15 Jahren werde ich dann 30% mehr verdienen, sondern die sind ein bisschen auf ihrem Weg, und der ist gut, oder? Also ich glaube, in der Schweiz, wenn du eine Berufslehre machst oder wenn du studieren gehst und dich anstrengst und nicht viel Pech hast im Leben, kannst du einen guten Lebensunterhalt verdienen. Das ist eine grosse Errungenschaft von mehreren Generationen, und das müssen wir unbedingt bewahren. Die soziale Mobilität ist hoch, wenn du in einer Familie aufwachst, die nicht gut gebildet ist, also nicht studieren ist oder so, dann hast du trotzdem eine Chance, auch erfolgreich zu werden, auch dank der Berufslehre. Also ich glaube, grundsätzlich ist das Setting gut, aber es ist natürlich so, sobald dann ein Kind reinkommt oder dann das zweite, ist die finanzielle Hürde, die dazukommt, aber auch die Abstriche, die du machst in deinem sozialen Leben. Du gehst nicht mehr in den Ausgang am Abend, bist müde, bist froh, wenn du ein bisschen schlaft, dann eben hockst du schnell an, besprichst vielleicht noch etwas, dann gehst du auch schlafen. Mhm. Und ich glaube, das sind weniger bereit, weil früher, wo du das wirklich aufteilt hast, meistens Frau schaut daheim und der Mann holt das Geld, ist es noch einfacher gewesen, weil dann hast du nicht müssen drei Sachen gleichzeitig machen. Der Mann ist zwar arbeiten, ein Einkommen hat dann meistens noch gelangt. Heute brauchst du eigentlich zwei Einkommen, wenn du Familie willst, gross ziehen, außer jemand verdient enorm viel, aber sonst kannst du es vergessen. Und es müssen wie alle ein bisschen alles machen. Du solltest daheim sein, solltest arbeiten, oder? Und hast noch Freunde. Aber ich sehe das auch im Politischen. Es gibt auch immer weniger, die bereit sind, um noch politisch etwas zu machen, oder? Viele Freundinnen und Freunde sagen, du, jetzt aber das müssen wir ändern. Und dieses sage ich immer, ja, Politik ist für alle offen. Kannst morgen mitmachen, oder? Dann heisst es, ja, nein, aber ich habe dieses und jenes. Und ich glaube, durch das, was früher noch stärker Trend war in der Rolle, was man ja zum Glück nicht mehr so ist, hat es aber wie vereinfacht, dass wir dann noch nebendran noch drei Sachen können machen, weil es hat jemand daheim geschaut, und das ist zum Glück nicht mehr so. Aber das erschwert ein bisschen, ja, die Voraussetzungen, dass man sich neben dem eigenen Leben sich auch vielleicht für Nachwuchs interessiert oder auch für ein Engagement, ein Milizengagement, sei das im Fußballverein oder in der Pfadi oder in der Politik.
Ja, ja. Aber eben darum würde es mich nochmal interessieren, dass, weißt du, der Generationenunterschied, wenn du deine Kollegen im Nationalrat anschaust, wo eben ohne ein bisschen älter sind und ich von dieser Generation auch viel höre, ja, eben, wir haben dann halt früher unsere Kinder nicht gross aufwachsen gesehen. Oder? Ja. Und du bist jetzt einer, der sagt, nein, ich nehme ganz bewusst, ich will ja das, ich will ja die Zeit mit meinen Kindern verbringen. Manchmal klappt es besser, manchmal klappt es weniger, aber im Endeffekt ist es deine Haltung, Vater zu sein, neben all dem, was du bist.
Genau.
Wie viel braucht es die Haltung, um irgendwie wirklich auch eine komplette Veränderung herbeizuführen?
Ja, es ist eine sehr bewusste Haltung und Entscheidung. Ich kann auch, würde sagen, also ich, wie soll ich anfangen? Ich habe sehr, sehr viel gearbeitet seit 15, als ich in der Lehre bin. bis 30, 31, wo ich Vater geworden bin. Ich habe eine Ausbildung immer parallel dazu gemacht, also seit 15 mein eigenes Geld verdient, geschafft, Ausbildung. Und habe mir wie etwas erarbeitet, wo mir jetzt erlaubt, auch in einer privilegierten Situation zu sein. Ja. Also ich kann jetzt auch bewusst Abendtermine nicht wahrnehmen, weil ich das 10 Jahre lang jeden Abend, jede Hundsverluchte gsi bin, ist jetzt auch okay, wenn ich das nicht bin. Dafür bin ich bei dir oder Tag durch, oder? Also das hätte ich früher auch nicht können, wo ich noch angestellt gsi bin. Bei der Bank hätte ich nicht können, da ein Medientermine den Tag durch wahrnehmen. Also ich kann jetzt auf die einen Seite politisch kann ich viel anders auch eine Reichweite haben und einen Einfluss, ohne dass ich einfach muss nur krampfen. Und beruflich bin ich mittlerweile auch so weit, dass ich eigentlich nur muss schauen muss, dass die besten Leute am besten Ort sind und ich mit meinem Geschäftspartner gesehen, wo hapert es und nicht mehr, ich mache immer noch sehr viel von Händchen, aber ich versuche immer weniger zu machen, weniger Bildschirmzeit, sondern mehr auch können strategisch weiterentwickeln. Das ist natürlich eine sehr privilegierte Situation, wo ich mir aber selber erarbeitet habe und das erlaubt mir jetzt auch bewusst können Vater zu sein. Oder? Also ja. Aber ich bin mir bewusst, dass der Alltag, den ich habe, den haben die wenigsten Menschen, weil wir sind ja nicht so viel im Nationalrat. Und allein das zwingt dich eigentlich dazu, einen Job zu haben, wo du keine operative Verantwortung hast, weil wenn du 4x3 Wochen in Bern bist, plus noch Kommissionssitzungen, kannst du schwierig noch operative Verantwortung haben. Also das eine hat dann wirklich zum anderen geführt und durch das bin ich heute sehr frei, obwohl mein Kalender sehr verplant und voll ist. Aber ich kann immer bewusst die Entscheidung treffen, ob ich das machen oder nicht.
Stichwort Strategie. Also es klingt nach einem strategischen Leben auch.
Sehr, ja.
Hast du dir das überlegt?
Das hat sich so ergeben, ehrlich gesagt. Also ich in der Berufslehre habe mal einen 1. August-Rede halten und nachher aufgrund der Rede und der Erfahrung in Politik bin, habe ich mir nicht viel dabei überlegt. Das hat mir auch Freude gemacht. Ich habe wie noch neben der Lehre und also der Schule und den Kollegen nie noch ein Ventil gebraucht, um meine Energie auszuladen. Das war dann Politik gewesen. Und wenn du in einer Jungpartei fleissig bist und keine Ideen reinbringst, machst du schnell eine Karriere in der Jungpartei. Und dann bin ich halt auch auf Menschen gestossen, die älter gewesen sind, die dann gefunden haben, hey, cool, wie du es machst, ich will dich unterstützen. Und dann hat das eigentlich erst angefangen, auch A, vorzunehmen, aber B, auch eine Strategie zu bekommen.
Also, und dann hast du dir überlegt, ich wette mal um die 30 Vater werden und darum bietet sich jetzt durch die 15 Jahre, dass ich dort mir nachher mehr Zeit kann nehmen.
Nein, das habe ich effektiv nicht überlegt. Das der Kinderwunsch ist eigentlich mehr gekommen, so, wo ich meine heutige Frau kennengelernt habe. Und dann hat man sich das gut können vorstellen, so in absehbarer Zeit, aber vorher so mit Anfang 20 habe ich ehrlich gesagt nicht daran gedacht, ob und wie viel und mit wem ich will Kinder haben. Aber ich habe immer Ich bin halt enorm fleissig gsi. Auch das habe ich von meinem Vater, aber das ist teilweise auch negativ, dass ich ein bisschen zu viel arbeite. Er hat viel im Sport gemacht, im Tischtennis ist er.
Er ist Nazi-Coach.
Ja, genau, Nazi-Coach im Tischtennis und sehr viel ehrenamtlich gemacht im Tischtennisbereich und ich dann halt in der Politik und habe halt auch Freude gehabt und bin dann schon mit den Kollegen am Samstagabend in Ausgang und Stärk gegangen, aber dann am Sonntag, wenn sie ausgenüchtert haben, habe ich irgendein Positionspapier geschrieben. Ich hoffe, man hat das nicht angemerkt am Positionspapier. Also ich habe bereut keine Sekunde und habe kein Streberleben geführt, aber ich habe irgendwie
ein
mit das andere zusammengebracht.
Mit Kopf und einem riesen Kater habe ich gesessen und gesagt, das muss ich jetzt schreiben.
Ja, genau. Es gibt ein legendäres Interview für 10 vor 10. Das war ein Parteitag von der FDP in Zug, sicher 10 Jahre her, wo ich die Freinacht hinter mir habe. Und dann habe ich aber an den Parteitag müssen, weil ich gewusst, dass mich irgendwie 10 vor 10 fragt, zukünftige Ausrichtung, was denken die Jungen da über die neue FDP und so. Und dann habe ich halb in das Mikrofon reingeschraubt, weil ich habe irgendwie in den Ohren immer noch den Bass gehabt vom Ausgang. Aber ich finde, das gehört dazu, Das bin halt ich gewesen, die verschiedenen Hochzeiten zusammen zu tanzen. Ja, und es ist, also die Pläne vielleicht, um auf die Strategie zurückzukommen, das sind meistens 1 bis 2 Jahrespläne, aber nie weiter gewesen. Also für mich war immer klar, die Politik kannst du nicht auf 10 Jahre rausplanen, weil du weißt gar nie, wann tut sich welches Türchen auf. Du musst sehr opportunistisch schauen, wo kann ich in den nächsten 2-3 Jahren etwas bewirken, wo kann ich vielleicht auch gewählt werden und nachher, wenn du gewählt bist, dann gibst du dir Vollgas und dann gibt sich wieder ein neues Türchen auf, aber
du kannst, glaube ich, auch jedes Jahr in eine Mietrette.
Genau.
Also in eine Rettrette mit dir selber. Wie sieht die aus?
Ja, also ich mache das nicht ganz alleine. Das ist, früher ist das einfach ein Wochenende gewesen, so ein Planungswochenende, und jetzt sind es schon ein paar Tage mehr, wo ich einfach alles, was ich mache, strategisch durchgehe und schaue, was habe ich mir vorgenommen letztes Jahr, was habe ich davon erreicht, was habe ich nicht erreicht, wo wollte ich mehr machen, wo wollte ich weniger machen. Und das hat mir viel geholfen, immer zu fokussieren. Weil das ist eigentlich wie, ich sage immer, das ist jetzt, ich finde ein blöder Vergleich, aber wenn du im Dezember also so viel Weihnachtsessen bist und Aperos, dann frissest du etwas an, oder? Und im Januar denkst du, jetzt muss ich wieder ein bisschen in Shape kommen. Und das Gleiche ist wie so ein bisschen in meinem Leben auch gewesen. Du gehst dann nochmal in den Vorstand von dem Verein oder hilfst da noch im Komitee mit, und über 12 Monate hast du das wieder ein bisschen angefressen. Dann musst du überlegen, ist das noch gescheit, dass ich dort überall bin? Oder will ich strategisch noch reinwachsen? Und das habe ich dann auch gefunden, durch beruflich wollte ich in dem und dem Bereich noch weiterkommen. Habe dann auch Outreach gemacht zu gewissen Firmen, habe gesagt, du, mich würde das interessieren, da können mich zu involvieren. Und bin dort immer sehr erfolglos gewesen, muss ich sagen. Also es war auch noch spannend gewesen. Dort, wo ich eigentlich außerhalb von der Politik noch mich weiterentwickeln, bin ich meistens nicht auf offene Ohren gestoßen. Das hat vielleicht auch damit zu tun, dass man ein Risiko sieht, mit einem Politiker zusammen zu arbeiten. Aber politisch hat sicher sehr viel geholfen, das Fokussieren und nicht zu verzetteln.
Und das heisst, also du gehst weg oder du bist auch mit Leuten zusammen und ihr diskutiert und du setzt dir neue Ziele und dann kommst du zurück und dann verfolgst du die Ziele.
Ja, ich kann meistens schauen, dann, dass ich es nach 3 Wochen alles schon aufgeleistet oder erledigt
habe. Also du bist einer von denen, der es dann auch wirklich macht.
Ja, aber ehrlich gesagt schaue ich nicht mehr so viel. Früher habe ich dann mehr noch Reminder gesetzt, alle Monate mal die Ziele wieder anschauen, nachher alle 3 Monate. Und jetzt im Moment ist halt sehr viel wie schon aufgeleistet. Also ich habe das Gefühl, zwischen 20 und 30 habe ich enorm viele Entscheidungen müssen treffen, weil du kommst eben von nirgends und erarbeitest dir alles und kommst in neue Sphären rein, also von Menschen, die du kennenlernst, von Verantwortung, die du übernimmst im Beruf, aber auch in der Politik, und hast gar nicht die Lebenserfahrung für das. Und dort ist es enorm wichtig gewesen, dass du Menschen hast, die dir mit ihrer Lebenserfahrung ein bisschen Guidance geben. Wie eigentlich den Gap fühlt. Wie ich finde, du kannst ja eigentlich alles lernen, außer die Lebenserfahrung. Das kannst du nicht schneller sein, oder? Der Tag ist für alle gleich lang. Und darum, um das Delta wie kompensieren, habe ich dann mir halt den Rat gesucht. Und jetzt mittlerweile ist es halt recht, hat sich recht vorgespurt, was ich mache. Und dann sind dann die Planungs Sitzungen sind dann nicht mehr so detailliert, wie es vielleicht früher war. Aha. Und darum muss ich auch nicht mehr jeden Monat genau schauen, was haben wir jetzt vorgenommen, weil es sind jetzt ja, vielleicht wenige Grundsatzentscheide, die man muss fällen, aber nicht mehr die Detailentscheide.
Hast du das Gefühl, das ist eine Eigenschaft von dir, wo dich auch besonders macht? Wo du vielleicht ein bisschen aus der Reihe tanzt, im Positiven? Das Zielsetzen,
ja,
verfolgen,
ja, sicher, ja.
Abschliessen.
Und auch eine Routine reinbringen. Also ich versuche auch mit dem Sport. Ich hatte ein Erlebnis, das nicht sehr freudig war. Ich habe gerade in der Zeit, wo ich viel gearbeitet habe und politisch angefangen an Gas gehen. Und ich fand, ich muss jetzt jeden Morgen noch ins Fitness gehen. Morgen um 6 Uhr macht es auf und um 8 Uhr bist du im Büro und so. Und wenn du um 11 Uhr heimkommst vom Anlass von einer Hundsflucht, dann gehst du morgen um 6 Uhr wieder ins Gym. Also das heisst 5:21 Bus, der erste, der mit der Kirche runter gefahren ist. Hey, und dann ist es ein paar Minuten gegangen und dann hatte ich so einen kreisrunden Haarausfall gehabt. Und bin dann zum Hautarzt und der hat gesagt, das ist stressbedingt. Und dann hatte ich so Tränen in den Augen gehabt, wo ich in den Spiegel geschaut habe und gesehen habe, hey, mein Körper mit 1,22 fängt sich an zu verändern, weil ich einfach das Gefühl habe, ich muss überall der Beste sein, oder? Ich muss im Fitness gut sein, ich muss im Geschäft gut sein, in der Politik. Und dann gehst du eben mit den Kollegen noch in den Ausgang und hast auch keine Erholung. Und dann habe ich sehr strikt angefangen, mindestens 7 Stunden zu schlafen. Und jetzt sind es eigentlich eher 8 mittlerweile. Dann mindestens 3 Mal Sport pro Woche und mindestens 5 Tage kein Alkohol. Und diese Routine befolge ich seither sehr, sehr rigoros. Ich bin auch einer, der eigentlich in der Session nie trinkt. Ich finde es immer einfacher, wenn du so Schwarz-Weiß-Entscheid machst, als ja heute Uni, morgen nicht.
Yeah.
Und ich glaube, das hat eigentlich mit dem klar, mit dieser Strategie zu tun, wo ich eigentlich auch für meinen Alltag versucht, eine Routine reinzubringen. Und dann gibt es Stimmen, die sagen, ja, aber du zwängst dich da in ein Korsett rein, oder? Dass du jetzt immer so viel schlafen willst, kannst ja nicht mal ausbrechen. Aber für mich, mir gibt es eigentlich Freiheit. Wenn ich eine Struktur habe, dann muss ich mir nicht jeden Tag eben überlegen, soll ich jetzt das oder dieses machen, sondern ich kann meinen Kopf für anderes brauchen.
Mir kommt gerade Steve Jobs in den Sinn, wo man gesagt hat, der trage ich nur immer schwarz.
So. Das kann ich auch so eine, ja, du musst nie überlegen, was
du musst nie überlegen, ja, genau. Oder dann kannst du den Kopf für anders brauchen. Bist du immer schon so gewesen?
Nein, ich glaube nicht. Ich bin als Teenager bin ich ein Problemkind gewesen, würde ich sagen. Ich war wahrscheinlich so die ersten 10, 12 Jahre vom Leben so ein herziger Bub gewesen, der viel Sport gemacht hat, viel rausgegangen ist. Und dann bin ich so, ja, ein bisschen falsch abbogen, aber gerade noch die Kurve gekratzt, so mit Kiffen und Gimmi abgebrochen. Und dort, glaube ich, haben meine Eltern 3-4 Jahre lang wirklich Bauchweh gehabt mit mir. Also ich bin nicht eben der strukturierte Streber gewesen, der dann immer den 5,5 geschrieben hat im Gimmi, sondern ich bin dann am Schluss noch provisorisch geworden und habe dann zum Glück eine Lehrstelle gefunden.
Also hast du dann gefunden, du, das bringt dir nichts mit dem Gimmi?
Ja, ich habe keine Lust mehr gehabt, 5 Tage Schule.
Ja.
Ich habe gefunden, also es hat mir, und mir hat in dem Moment auch eine Autorität gefehlt. Also weil weder daheim noch in der Schule habe ich auf jemanden gehört. Und ich habe dann, das ist eigentlich nicht der Grund dann für die Lehre gewesen, aber dass ich habe dann gemerkt, als ich in die Lehre bin mit einem Lehrmeister, wo wenn du dann einen Dreier im Französisch heimbringst oder ins Geschäft bringst, dann sagt, jetzt hockst du an und lernst, bis du einen Vierer hast.
Mm.
Und der hat dir halt einen Lohn gezahlt, oder? Das sind 770 Franken im Monat gewesen. Und dann hörst du irgendwie mehr auf den, als auf die Eltern, die du nicht gerne hast, wenn du pubertierst.
Mm-hmm.
Und die Lehrer im Gymi, die ja nicht mehr Klassenlehrerfunktionen haben, oder? Wo du einfach einem, ja, den siehst du 2 Stunden in der Woche und der interessiert sich jetzt nicht so für dein Leben, wie vielleicht der Lehrmeister, der die Verantwortung hat, dich da durchzubringen.
Mir wird gerade bewusst, du bist wie ein Mentor.
Genau. Absolut, ja. Das war eigentlich ein früher Mentor gewesen, ja.
Und das ist schön an unserem dualen Bildungssystem, oder? Dass wir irgendwie auch die Möglichkeit haben, so in einem Lehrbetrieb jemanden zu haben, der einem wirklich... Und ich glaube, es steht und fällt immer mit diesen Lehrmeisterinnen und Lehrmeistern, also die Leute weiterbringen, oder?
Also ich würde mir wünschen für meine Kinder, dass die eine Berufslehre machen. Ich finde, wenn sie ins Gymi wollen und gehen studieren, okay, ist auch schön. Aber ich bin da völlig konträr zu denen, die immer finden, ja, du musst Gymi-Prüfung machen und noch einen Zusatzkurs. Ist auch herzig, ich hatte letztens einen Vater gehabt, der mir geschrieben hat, aus der Innerschweiz. Seine Tochter hatte Mühe im Gymi.
Ja.
Und dann hat er ChatGPT gefragt, wer in der Schweiz aus dem Gymi rausgefallen ist oder abgebrochen hat und trotzdem etwas geworden ist. Und dann sage ich, ob er mich treffen kann mit seiner Tochter. Und dann habe ich die ins Bundeshaus eingeladen, haben einen Kaffee getrunken, 1,5 Stunden. Und dann habe ich ihr erklärt, dass ihm von Berufslehre nicht schlimm ist, sondern ich finde es sogar noch besser als Gymi. Und er, der Vater, ist ausländischer Abstammung.
Mhm.
Er hat gesagt, hey, dort, wo ich herkomme, gibt es nur Universität, oder? Und der hat auch die Fachhochschule gar nicht gekannt. Ich habe gesagt, ja, aber du kannst eine Berufslehre machen, Berufsmatur, Fachhochschule. Und sie hat das für Kenntnis genommen. Ich glaube, das macht sie jetzt auch. Und er hat gesagt, hey, das hat mir so die Augen geöffnet. Und ich dachte, ja, ist noch krass, oder? Dass du irgendwie für das ins Bundeshaus musst kommen, zum lernen, dass es nicht nur das Gymi gibt. Und das zeigt mir, wie vielen Köpfen das immer noch drin ist, dass man das Gymi der einzige Weg ist.
Was hätte ich damals... so zu dem gemacht, wo du gewesen bist als Teenager? Baggy Pants, genau. Dreadlocks habe ich irgendwo gelesen.
Ja, so spezielle Frisuren, aber keine Dreadlocks. Aber Baggy Pants, ja, und spezielle Frisuren.
Also ich meine, das ist eine klare Abgrenzung in der Adoleszenzzeit, wo man ja alles irgendwie ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger erlebt hat. Hast du irgendwie Erinnerungen daran, wie das sich auch gut angefühlt hat?
Ja, ich habe eine Hammerzeit mit meinen Freunden. Also so zum Kollegen zuerst gamen, 2-3 Stunden und nachher bist du in die Tankstelle und hast irgendwie Alkohol gekauft und dann hast du dich getrunken, bist auf dem Bus auf Zürich in Ausgang und nachher wieder mit dem Nachtzug heimgekommen. Also das sind Zeiten gewesen, wo ich auch froh bin. Und ich finde, ich sehe auch, dass es gut ist, dass ich mich ausgelebt habe, aber ich habe nie komplett übertrieben. Also ich habe noch nie harte Drogen genommen in meinem Leben. Das ist für mich ein No-Go beispielsweise. Und ich habe Kontakte, wo ich weiss, sie sind dann noch brav gewesen bis 18, 19, aber sind dann auf die Schiefbahn und dann richtig auf die Schiefbahn. Und ich habe wie so, ja, eben so zwischen 13 und 18 bin ich Sturm- und Drangphase gewesen, aber ich habe eigentlich immer Grenzen gekannt. Und ich glaube, durch das, was ich mich dann ausgelebt habe, bin ich dann auch nachher, habe ich mich immer noch ausgelebt, aber halt habe nie übertrieben. Mhm. Also darum glaube ich, im Nachhinein ist es auch, sage ich meinen Eltern, wir sind froh, dass ich das gemacht habe. Ich glaube, wenn ich dann ein Gymi durchgedrückt hätte und noch ein bisschen brav gewesen wäre, wäre ich wahrscheinlich nachher auf eine schiefe Bahn gekommen, was ich dann zum Glück nicht bin.
Im Nachhinein kann man ja den Connecting the Dots machen und wirklich, genau. Das schon fast strategisch. Du hast die Zeit dann müssen ausleben,
ja,
um
genau.
So werden, wie du bist. Was hat dir dort in dem Moment geholfen, eben, du hast gesagt, der Lehrmeister oder die bildungsverantwortliche Person, du bist in dieser Zeit auch politisiert worden.
Ja.
Was war der Moment gewesen, der Shift, wo du gemerkt hast, es gibt auch andere Möglichkeiten, das Leben zu führen?
Also die ZKB hat gefragt, die Lehrling, gibt es jemanden, der den 1. August redet, halt, auf dem Bürkiplatz? Und dann habe ich mich gemeldet, dann bin ich nominiert worden. Und nachher habe ich gefunden,
das ist also, jetzt... Also nur kurz, fürs Verständnis, du bist dort noch voll der...
Im zweiten Lehrjahr gewesen und immer noch...
Und genau, also, genau. Und dann hast du gesagt, ja komm, dann sage ich etwas am 1. August.
Genau. Und nachher habe ich da eine Rede verschrieben, das sind nur 2 Minuten, also wirklich kurz. Und habe die Rede gehalten und gefunden, hey, ist eigentlich nur schön, wenn du dir kannst Gedanken machen, was wünschst du dir von dieser Schweiz, von dem Land, wo du jetzt gross wirst. Und nach dieser Rede habe ich gefunden, jetzt wollte ich es aber auch umsetzen. Und das ist einmal, das ist bis heute meine DNA. Ich schwätze sicher viel als Politiker, aber ich tue es dann auch immer versuchen umsetzen. Wenn ich keine Mehrheiten habe, habe ich sie nicht, aber für mich ist es immer sehr wichtig, Wirkung im Ziel. Wenn ich jetzt nur in das Parlament hineinhocke, um einfach immer auf den roten Knopf zu drücken, dann finde ich, es kann jemand anders machen, sondern es geht darum, etwas zu bewegen. Und dann habe ich die Parteien angeschaut, denkt, Juso passt wahrscheinlich weniger als Banklehrling. Dann,
wäre aber spannend.
Ja, wäre interessant. Hat dann einen gegeben. Der ist jetzt nicht mit der Juso, aber habe ich gerne mit ihm diskutiert. Der hat auch Banklehrer gemacht. Die junge SVP hat meinen Vater nicht so Freude gehabt. Der ist dann mittlerweile Lehrer gewesen, Sportlehrer. Und in dem Umkreis wäre es wahrscheinlich nicht gut angekommen. Dann bin ich bei den Jungfreisinnigen gelandet. Das war völlig opportunistischer Entscheid gewesen, oder? Ja. Ganz links wollte ich nicht, rechts wollte ich nicht. Also gehe ich in die Jungpartei, die übrig bleibt. Und dann habe ich Erfahrungen gemacht, wo ich vom Ausgang heim bin, wie gesagt, mit dem Nachtzug, Bahnhof Wetzikon, viel Stress gegeben, Schlägereien, Kolleginnen sind betatscht worden. Und dann habe ich das als politisches Thema gebracht. Ich habe gesagt, hey, der Bahnhof Wetzikon muss sicherer werden. Ja. Das ist ja völlig unparteiisch, das Thema, aber die Politik hat das im wahrsten Sinne vom Wort verschlafen, weil die gewählten Politiker sind um diese Zeit im Weg gewesen. Und dann habe ich durch das halt lokale Bekanntheit bekommen. Und dann bin ich ja, in der Jungpartei Kantonalpräsident geworden, nachher schweizweiter Präsident. Dann hat das alles seinen Lauf genommen. Aber das erste Thema war der Bahnhof Wetzikon.
Und das hat irgendeinmal mal ein Mensch an deiner Seite, vielleicht war das auch der Berufsmeister, der gesagt hat, mach dir mal Gedanken, was du für einen Eindruck machst. Aber das ist jetzt noch vorher. Das war noch vorher gewesen, oder nehme
ich
an?
Ja, es ist, wenn du... Ich bin mit 15 in die Lehre und die erste Station war der Bankschalter. Also Geld rausgeben, wechseln und so weiter. Und dann schaust du schon mal in den Spiegel und denkst, vielleicht muss ich die Frisur anpassen, die ich habe. Ich hatte so eine Tektonik-Frisur damals.
Obwohl ich das noch erfrischend fände, oder? Wenn auch auf der Bank irgendwie Vielfalt gelebt würde.
Ja, sicher. Das ist auch heute viel lockerer, oder? Aber dazu musste ich noch gerade anlegen am Bankschalter, oder? Und dann bin ich zu meinem Grossvater auf Bayern und dann hat mir dem mal gezeigt, wie man eine Krawatte binden und knöpfen. Und das war ganz anders gewesen irgendwie. Heute, glaube ich, kannst du das noch mehr ausleben, aber dort hat's wirklich, ich hast du eine halbe Uniform gehabt, also einfach Krawattenpflicht. Und wenn du mit 15 eine Krawatte anlegst und dann kommt eine ältere Dame und sagt, ich hätte jetzt gerne 15'000 Franken für meine 15 Enkel zur Weihnachten und dann musst du es rauslassen und musst es zählen und schauen, dass es nicht 16'000 ist, das ist eine rechte Verantwortung. Und das hat bei mir einen recht schnellen Wechsel herbeigeführt. Auch wie ich äußerlich ausgesehen habe, wie ich mich dann auch gegeben habe, wie ich halt das gelernt habe, auch freundlich mit erwachsenen Leuten zu sein und mich auch für die interessieren, weil du hörst dann auch Geschichten an dem Schalter, gibt es ja heute fast nicht mehr, oder? Weil gehen alle Bankomat und haben gar keinen Cash mehr auf sich.
Das ist eine andere Zeit. Genau. Was hätte dich damals an der Bank interessiert?
Also ich habe gedacht, wenn ich das Gymi abbricht, dann wollte ich etwas machen, wo jetzt meine Eltern irgendwie auch noch ruhig schlafen können.
Aha, du hast jetzt wirklich auch ein bisschen
ein Status vielleicht sogar. Ja. Weißt du, so, ja, wenn du der Gymi-Abbrecher bist und nachher machst du einfach mal ein Jahr Pause, kommt das vielleicht nur nicht so gut an, aber wenn du sagst, ich mache eine Banklehre, dann ist es okay, ja, ist irgendwann zu aufgehoben.
Aber es ist gar nicht ums Geld gegangen.
Nein, weil die Lehre ist nicht besonders, also ich glaube die 770 Franken sind okay gewesen im ersten Lehrjahr, aber das, ob es jetzt 600 oder 900 gewesen wäre, ich glaube das wäre nicht entscheidend gewesen.
Ja. Man spürt raus, du hast ein sehr gutes Verhältnis grundsätzlich zu deinen Eltern, also deinem Vater hast du es ein paar Mal erwähnt, von ihm hast du auch eine gewisse Disziplin, hast du vorher gesagt, so also eine Eigenschaft, die dich eben... Ja. Dazu führt, wirklich etwas durchzuziehen. Was hast du von deiner Mutter?
Das ist eher das Gesellige ist dann von ihr. Also, dass ich eben mit den Kollegen auch ausgegangen bin oder auch heute gerne auch gesellig bin. Vielleicht nicht mehr so oft wie vor der Geburt vom Kleinen. Aber ich würde sagen, das Lockere, das ist dann mehr von ihr.
Was war es für ein Kinderhaus gewesen? Wie bist du dort aufgewachsen?
Im Zürich Oberland sind wir in einem Haus aufgewachsen, wo unten drin noch Grosseltern gelebt haben. Das ist natürlich auch noch speziell. Mhm. Wenn du einfach einen Stock runter kannst und dann sind Grosseltern dort. Meine Eltern haben eine Zeit lang ein Geschäft in Zürich geführt. Und dann bin ich am Mittag eigentlich heimgegangen und habe immer mit den Grosseltern Zeit verbracht. Die sind sehr alt gewesen, sind dann auch schon länger gestorben, sind dann sehr alt geworden. Aber es ist eigentlich noch schön, dass ich die noch so intensiv erlebt habe, weil ich es dann auch bald mal verloren habe. Ja.
Und das war in dem Fall so eine Grossfamilie gewesen, in der Erinnerung. Also man ist mal dort, mal da gewesen.
Ja.
Und du hast schon früh gelernt, es gibt noch andere als einfach nur die Eltern.
Genau. Ja, und eben die Eltern haben eigentlich das Egalitäre schon früh vorgelebt. Sie haben zusammen ein Geschäft geführt und dann haben sie es irgendwann dann aufgegeben und dann hat eben mein Vater wieder Sportlehre gemacht, weil er das studiert hat. Meine Mama ist dann im Service gearbeitet und dann sind sie wieder ein bisschen mehr daheim gewesen, aber eine Zeit lang sind sie wirklich viel in Zürich gewesen, von morgen bis Abend und dann bin ich bei meinen Grosseltern gewesen zum Mittag und das ist, ja, hat sich einmal gut angefühlt.
Hast du eine Geschwister?
Ja, ich habe eine ältere Schwester.
Wie ist das? Bist du der... Spürst du, dass du jünger bist?
Nein, das ist nie so ein Thema gewesen. Man hat natürlich schon, in der Kindheit hast du dich dann versucht zu messen, oder, gegen die Elternschwester, aber heutzutage ist es völlig relaxed.
Wie ist Ihr Weg, ohne dass wir jetzt irgendwie zu nöch oder zu privat werden, aber hat sie auch so den disziplinierten Biss?
Hey, sie ist eigentlich in allem anders gewesen. Also sie ist in der Oberstufe, ich bin im Gymi gewesen, dann ist sie ins Gymi, ich bin in die Lehre.
Ah, lustig.
Dann ist sie auch die Universität, ich bin Fachhochschule, also wir haben eigentlich immer das andere gemacht. Aber nicht, weil der eine das eine gemacht und der andere das andere. Aber wir sind wirklich sehr verschieden gewesen und sie ist auch heute im Bereich GIS tätig, also völlig im anderen Bereich wie ich.
Im Bereich GIS?
Geoinformatiksystem.
Oh! Ich erinnere mich gerade an eine Aussage, die du jetzt gerade vor einer halben Stunde in diesem Gespräch gemacht hast, wo du gesagt hast, du möchtest im Moment der Unternehmer sein, der nicht so viel am Bildschirm sitzt, sondern mehr strategisch überlegt. Passiert das nicht am Bildschirm?
Nein, der Firma arbeite ich relativ gut, weil ich halt, mein Geschäftspartner ist halt der CEO und er ist halt mehr operativ und wir diskutieren sehr viel miteinander und Fragestellungen, wo er aus dem Operativen hat, die er mit mir spiegelt. Wo es nicht gelingt, ist in der Politik, weil ich komme halt jeden Tag Bürgermails über und die tue ich alle selber beantworten. Und das nimmt schon, also ich würde sagen, 1-2 Stunden pro Tag bin ich selber Mails beantworten, Anfragen für irgendein Referat oder eben irgendein Problem, das eine Bürgerin hat. Und das mache ich halt alles noch von Händchen.
Mm.
Und da hoffe ich schon, dass es anders wird. Also gerade so die Terminanfragen kannst du eigentlich mit KI, wie schon seit 2-3 Jahren können lösen. Dann kann der gerade zurückschreiben, hey nein, dann ist der André schon besetzt oder er kann nicht kommen. Und dort, wo ich dann nicht besetzt bin, kann er mir das Mail noch lassen. Dann kann ich es selber beantworten. Also ich glaube, da gibt es schon Vereinfachungen. Meine Hoffnung ist schon, dass man mit KI weniger Bildschirmzeit hat. Ich glaube, Digitalisierung ist enorm gut gewesen für die Gesellschaft, für die Wirtschaft. Aber es hat uns auch voll vor den Bildschirm gebracht. Und ich hoffe, mit KI, also vor allem mit Automatisierung, nicht mehr Digitalisierung, sondern Automatisierung, haben wir wieder mehr menschliche Interaktionen.
Hast du momentan das Gefühl, wir sind auf dem Holzweg diesbezüglich?
Ja, ich glaube einfach, es hat die Versprechen von der Digitalisierung, die sind eingelöst worden, aber es ist jetzt wirklich stehen geblieben. Also wir haben jetzt nicht mehr so viel Effizienz gewonnen, weil jetzt tust du einfach das Papier einscannen und nachher dann weiterschicken und teilweise ist es fast, sagen die Leute, ja, aber wo es noch analog war, ist es einfacher gewesen als jetzt digital und ich glaube, wir müssen jetzt wie schauen, dass wir nicht einfach so auf die Digitalisierung schwören, sondern uns neu überlegen, wie können wir Prozesse gestalten, dass sie eben automatisiert sind und der Mensch nicht mehr so viel muss vor dem Bildschirm sein. Und dann das andere ist natürlich das Private. Ja, wie viel bist du denn am Handy? Es gibt ja einen Trend, dass Social Media nicht mehr so gefragt ist. Also es gibt die Ersten, die sich davon abneigen, aber ich glaube, im Durchschnitt ist wahrscheinlich die Social Media Zeit so hoch wie noch nie.
Mhm.
Und sozial ist ja sehr wenig an diesen Plattformen. Darum glaube ich, wir müssen uns schon als Gesellschaft auch bewusst sein, wie können wir die soziale Interaktion erhalten oder stärken, trotz dieser Plattformen. Ich sage jetzt bewusst Plattformen und nicht Social Media, weil ich finde das immer so ein niedlicher Begriff für etwas, was einfach eine Plattform ist, wo Informationen distributiert werden, wo man, wenn man gewisse Gedanken hat, nach 5 Minuten in eine Richtung gelenkt wird, wo dann nicht mehr gesund ist.
Mhm.
Sagen das politische Extrem oder wenn man traurig ist, dann kommt man plötzlich Bilder über, was andere machen, die traurig sind und das ist schon krass, oder? Das hat es früher nicht gegeben.
Mhm, du hast gerade sofort in dem Algorithmus hinein. Aber nochmal zurück zu der Idee von dem eben strategischen Schaffen und auch Führung, die du ja machst in dem Unternehmen. Wie viele Mitarbeiter haben jetzt mittlerweile bekannt? 150?
Ja, gerade bei 140.
150. Und was lebst du dort für einen Führungsstil? Was ist dir dort wichtig?
Ich bin ja nur strategisch, oder? Und mein Geschäftspartner ist der operativ. Und darum habe ich eigentlich die Freiheit, vor allem den Mitarbeitern zu vertrauen und nicht täglich müssen ihn auf die Finger schauen. Und wir haben auch ein einfaches Prinzip, OKR, Objective Key Results. Also wir setzen uns als Firma 2-3 Ziele pro Jahr. Die sind nicht quantitativ. Also zum Beispiel, wir wollen glückliche Mitarbeiter, wir wollen feine Bowls und wir wollen wachsen. Das sind dann 3 Ziele. Und nachher tun wir pro Ziel Key Results definieren und die sind dann quantitativ. Also was heisst ein glücklicher Mitarbeiter? Wir wollen eine Absenzquote von unter 5%, Krankheitsquote von unter 3%, irgendwie so. Und dann messen wir das. Und dann muss eigentlich jede Abteilung muss für sich überlegen, wo kann ich einen Beitrag leisten zum glücklichen Mitarbeiter, zu der gesunden Bowl und zum Wachstum. Jetzt einfach als Beispiel. Und dann das Marketing kann vielleicht weniger zu der gesunden Bowl etwas beitragen, aber zum Wachstum und zum glücklichen Mitarbeiter. Und so tut dann eigentlich jede Abteilung zu diesen 2-3 Objectives, die wir für die ganze Gesellschaft definieren, überlegen, wo kann ich einen Beitrag leisten. Das ist so ein bisschen das Führungstool, das wir haben. Und dann tun wir einfach alle 1,5 Monate hocken wir zusammen, schauen, wo stehen wir. Und das kommt wieder ein bisschen von mir, oder? Dass man dann das Messen tut. Also das mal definieren am Strategie-Workshop ist ja schön, aber dass man dann wirklich auch die Key Results muss hart reinschreiben und sagen, also wie hoch ist jetzt die Fluktuation? Oder wir haben das Fluktuationsziel gehabt und nach 8 Monaten habe ich gesagt, und wie hoch ist es? Nein, wir messen es gar nicht. Das sind jetzt so Sachen, die wir jetzt anpassen.
Das finde ich inspirierend, vor allem das mit den glücklichen Mitarbeitenden. Oder? Ich kenne das Konzept, dass man ja dass das ja wahnsinnig eigentlich über allem sollte stehen, weil aus dem heraus wächst dann so viel. Und gleichzeitig eben habe ich ja niemanden gehört, der gesagt hat, wir können es eben auch so messen. Also du messest es anhand von Krankheitsausfällen.
Also beispielsweise Fluktuation und Krankheit, das ist für uns sehr wichtig, dass beides tief ist. Und dann haben wir auch ein System, wir machen nicht Jahresgespräche, sondern wir machen so alle Monate eigentlich ein Gespräch, das du mit deinen Vorgesetzten hast, wo du 3 einfache Fragen beantwortest. Wie fühlst du dich? Was müssen wir machen, dass du dich besser fühlst? Wie zufrieden bist du bei der Arbeit? Was müssen wir machen, dass du zufriedener bist? Und die 3. Frage ist dann, glaube ich, reverse, also im Sinne von, da kannst du eigentlich noch deinen Chef bewerten. Und es sollte maximal 15 Minuten gehen, das Gespräch. Das ist dann auch noch spannend. Also das Ziel ist eben, dass du eine Stunde lang ein bisschen redest, sondern du hockst an, fokussiert. Und durch das wollen wir eigentlich näher an den Mitarbeitenden sein und nicht einmal im Jahr sagen, das hast du jetzt gut, das hast du schlecht gemacht, sondern sie stetig zu begleiten. Wir haben jetzt auch angefangen, Leute ihre Weiterbildung zu zahlen. Wenn eine ist eine unschöne Geschichte, ist bei uns als wie sagen wir, den Crewmember gestartet, also quasi am Ende von der Nahrungskette hat er Bowls zusammengestellt, dann ist er Junior Store Manager geworden, Store Manager, und jetzt ist er unser Controller und arbeitet eigentlich im Head Office, wie wir dem sagen, oder im Overhead, und der hat keine Ausbildung gemacht bis jetzt. Der ist von Genf gekommen, also ist ein Schweizer in Genf, ist auf Zürich gekommen, hat sich jetzt in dem Sinn aufgeschafft und jetzt zahlen wir ihm eine Ausbildung zum diplomierten Betriebswirtschafter, und das finde ich auch schöne Geschichte, und das ist halt sehr individuell, oder? Das kannst du jetzt nicht 100-mal skalieren in einer Firma mit 120 Leuten, aber das tut einem auch gut, neben dem beruflichen Erfolg, zum sehen, dass man Menschen kann so positiv auch weiterentwickeln kann.
Und wenn du sagst, dass jede Abteilung eigentlich quasi in der Pflicht ist, die Ziele, die ihr definiert, auch umzusetzen oder beziehungsweise schauen, dass die Ziele erreicht werden, wie gehst du denn dort vor? Also fragen dir ins Marketing, was macht ihr jetzt ganz konkret, um glückliche Mitarbeitende zu generieren? Das klingt jetzt ein bisschen technisch, das ist
ja natürlich. Aber also es ist so, sie müssen eigentlich einen Vorschlag machen für ihre Key Results und nachher Tasks, die du hinten dran tust. Mhm. Aber da tun wir nicht mitreden, weil stellst du ja Leute ein, die eigentlich besser sind als du in dem, was sie machen. Und das übernehmen wir dann rein. Und dieses Jahr habe ich das Gefühl gehabt, haben sie zum Beispiel viel zu viele Key Results. Sie haben 6-7 Key Results definiert. Und ich habe gesagt, hey, nur schon leid, das zu messen. Ich finde es zu viel, ich will mich auf 3 beschränken. Dann haben sie gesagt, nein, das machen wir. Jetzt bin ich gespannt. Jetzt haben wir dann das erste Update-Meeting, ob sie das wirklich anfangen haben zu messen oder nicht. Aber mir ist eigentlich vor allem das wichtig. Zielerreichung ist dann auch nicht so entscheidend. Ob wir dann 80% oder 90% erreichen. Das Ziel ist, dass du eigentlich nicht 100% kannst erreichen bei OKR, also dass du das eher höher steckst. Und wenn du 80-90% erreichst, bist du zufrieden. Aber mir geht es eigentlich vor allem darum, dass die Firma eine gewisse Richtung zusammen in eine Richtung schafft und nicht jede Abteilung irgendwie als Satellit eigene Ziele hat und am Schluss bist du einfach der Durchschnitt von allem.
Und wie macht ihr das? Wie macht ihr das bei euch? Wie macht ihr das konkret, dass alle mitbekommen, was die Ziele sind und wodurch das man will?
wir haben am Anfang haben wir angefangen, das sehr top-down so im VR, also im Verwaltungsrat, zu definieren, die Objectives. Dann haben wir es runtergegeben und haben gesagt, jetzt müssen wir neue Ziele vereinbaren, also Ziel definieren, und dann müssen wir es tracken. Und neu haben wir jetzt angefangen, unsere, wir haben in dem Sinne keine Geschäftsleitung, aber so ein bisschen die Senior-Personen einzuladen und mit ihnen einen Brainstorm machen, was könnte Ziel sein vom nächsten Jahr. Also eben Ziel, die nicht messbar, also Objectives. Mhm. Und nachher, wenn wir zusammen die Objectives definieren, haben wir jetzt das Jahr als erstes so einen Kickoff gemacht, Jahreskickoff, mit auch dem Store Manager. Und dann haben wir mit ihnen zusammen die Key Results erarbeitet. Und dann überlegen wir aber auch die Freiheit, wieder allen ihre Tasks zu definieren. Weil sonst irgendwann hast du genug Workshops gemacht und ich finde, da muss jeder wieder für sich schauen. Und es ist auch eine Gefahr, wo ich im Moment merke, dass es dann ein bisschen überadministriert wird. Weil jetzt, umso mehr wir das runterbrechen auf noch mehr Personen, die dann ihre einzelnen Objectives und Key Results haben, die einzahlen in die oben. Und dann tust du das auch noch tracken. Also du generierst dann schon auch irgendwann eine Bürokratie, wo du musst fragen, wie viel arbeiten sie jetzt noch am Geschäft und wie viel arbeiten sie noch für die Dokumentation von den OKR. Und ich finde, da müssen wir jetzt auch schauen, dass wir nicht übertreiben und ein bisschen schlank bleiben.
Eben genau, und das mit dem Tracken, das hat ja immer so zwei Seiten. Das eine, ich kann das mega aus marktwirtschaftlicher Sicht. Und ich finde es eben auch gut, dass man mehr und mehr in die Richtung geht, dass man solche Sachen versucht zu tracken. Und gleichzeitig eben ist ja, manchmal Sachen sind gar nicht messbar, oder? Das Zwischenmenschliche, das wo irgendwie so ein bisschen zwischen dir und mir als Mitarbeiter-Chef passiert.
Genau.
Hast du dort so eine langfristige Vision, wie eben Unternehmen gut können, erfolgreich funktionieren, wenn sie, was muss passieren, dass eben sich die Mitarbeiter einfach wohlfühlen und gerne gehen arbeiten?
Also das eine ist sicher die Hierarchie, die bei uns nicht herrscht in dem Sinn. Natürlich hast du noch einen Ansprechpartner und einen Vorgesetzten, aber wenn ich teilweise, wenn wir Sitzungen haben, letzte mit einem grossen Immobilieneigentümer, wo wir haben wollen, Kaizen deplatzieren, und dann hockt der Chef dort, nachher seine Angestellte, nachher ihren Angestellten, und dann denkst du so, auch wie die miteinander reden, hey, wie läuft das in dieser Firma? Und bei uns, die Hierarchie gibt's fast nicht, und was wir aber haben, ist eben, dass du eigentlich einen Coach hast, quasi einen Vorgesetzten, wo du regelmäßig immer ein Check-in hast, kannst sagen, was dich stört, was du gut findest, und ich glaube, dass du das immer ongoing machst, ist viel besser als einmal im Jahr mit dem Chef ein Gespräch und dann eine Lohnverhandlung und nachher ist wieder ein Jahr lang Ruhe. Ich glaube, also das hat bei uns dazu geführt, dass wir, ich glaube, wir haben sehr selten, fast nie haben wir bis jetzt eine Kündigung gehabt im Kernteam, und wenn, dann sind sie in der Store raus. Einfach, wir haben natürlich viel Umlauf, weil Studenten kommen ein Jahr lang einen Bowls zusammenstellen, nachher haben sie genug Geld für eine Weltreise, dann gehen sie studieren. Das ist ja völlig okay, oder? Aber wir haben jetzt angefangen, eigentlich in das Kader investieren, auch mit den Store-Manager, auch mit den Löhnen aufgegangen, dass wir die eigentlich längerfristiger erhalten, und das ist auch der richtige Weg.
Und das ist ein schöner Weg, auch mit diesen Check-ins. Und dort ist man, kann man wirklich auch die individuellen Bedürfnisse immer befriedigen. Also da können Mitarbeiter kommen, ich störe das und das, und dann versucht man das zu lösen.
Ja, sicher, ja. Wenn man auch der Meinung ist, dass es muss gelöst werden, gibt natürlich auch eine Sättigung, ja, wo man muss sagen, doch, das ist jetzt so bei uns. Ich habe letzte Diskussion gehabt, mit meinem Geschäftspartner, wo es darum gegangen ist, dass gewisse Store-Manager nur noch am Montag bis Freitag arbeiten. Und er ist der Meinung, er hat Koch gelernt. Oder er ist eigentlich auch das von der Pike an, kennt das Business, und hat gefunden, hey, auch ein Store-Manager muss mal am Wochenende arbeiten, weil seine Mitarbeiter müssen auch am Wochenende arbeiten. Und das ist jetzt so etwas, da wäre ich jetzt ein bisschen relaxter. Er hat wie gefunden, ja, wenn der Laden ja läuft und der Leute hat, die gerne am Wochenende arbeiten, weil sie vielleicht unter der Woche andere Verpflichtungen haben, eben Studenten zum Beispiel, wieso muss er dann auch am Wochenende arbeiten? Mhm. Und mein Geschäftsmann findet doch, das gehört dazu, dass du auch weißt, wie ist der Laden am Sonntagmittag, oder? Und nicht nur am Montagmittag. Und dann kommt dann einer und sagt, hey, ich würde eigentlich gerne am Wochenende nie arbeiten, und dann heisst es vielleicht doch, vielleicht musst du einen Tag pro Monat. Musst halt trotzdem machen. Also ich glaube, da manchmal musst du dann halt auch eine Linie definieren, die dann vielleicht den Mitarbeitern nicht gefällt.
Was ist dein persönliches Ziel mit dem Geschäft? Wie viel Wachstum, wie viel Läden, wie viel Wunschmitarbeiter möchtest du mal haben?
Hey, wir haben bis jetzt immer mit dem organischen Cashflow können wachsen, und das wollen wir beibehalten, dass wir das nicht aufblasen und irgendwie alles oder nichts, sondern gesund wachsen. Wir sind jetzt mit 13 Läden. Das ist eine mega schöne Geschichte, die mit kein Geld und nichts angefangen hat im 2017. Und mittlerweile läuft es wirklich gut. Und darum sind wir jetzt auch sehr wie sagt man, confident, dass wir die ganze Schweiz mit dem erobern können. Und das ist jetzt Ziel, die nächsten 3 Jahre, würde ich sagen. Und nachher mal das Ausland ausprobieren.
Ah, du jetzt. Also grösser und grösser werden.
Ja. Ja, weil man sieht, die Leute haben so viel Nachfrage nach gesundem Essen, einfach individuell über Mittag, frisch. Auch kannst du natürlich auch am Abend, aber meistens am Mittag. Und das findest du sonst nicht so in dem Ausmaß, wie wir das machen. Und dann musst du sagen, hey, wenn es so gut läuft, wieso sollst du aufhören wachsen? Und jetzt haben wir auch wie Selbstvertrauen, dass wir jetzt auch Leute auf Vorrat einstellen, um uns auch entlasten. Expansionsmanager, eben der Controller. Meine, die letzten 6 Jahre habe ich die Exercise gemacht. Jetzt haben wir gefunden, jetzt brauchen wir einen, der das besser kann als ich. Und dann haben wir den jetzt eingestellt. Und das tut gut, wenn du aus einer Position von der Stärke kannst, die Firma zu weiterentwickeln. Ist so wie auch bei mir persönlich, was ich vorher gesagt habe, oder? Wenn du mit 30 schon 15 Jahre gebüßt hast und etwas erreicht und aufgebaut hast, dann kannst du aus dieser Position ist es viel einfacher, auch können, das weitere Leben zu gestalten.
Mhm. Gerne zum Schluss von dem Gespräch nochmal zurück auf dein persönliches Wachstum kommen. Aber es nimmt mich ein Wunder, mit dir noch kurz auf der anderen Flughöhe über das Wachstum reden. Ich frage mich immer, warum brauchen wir das wirtschaftliche Wachstum im Sinn von, es ist mich wahnsinnig wundern, was deine Haltung da dazu ist und vielleicht mit dir mal dich kurz noch zum Schluss, wenn du magst, in die Tiefe tauchen. Im Sinn von immer mehr Wohlstand generieren. Und ich meine das auch nicht irgendwie politisch gefärbt, sondern ich frage mich, gibt es irgendeinen Moment, wo man sagt, eigentlich ist gut. Eigentlich geht es ja so gut. Es ist wie okay.
Ja, ich glaube, viele Leute denken so heute, ehrlich gesagt. Und das, glaube ich, ist aber auch eine Herausforderung, aber auch eine Gefahr für die nächsten Generationen, weil das Versprechen der Gesellschaft ist immer gewesen, dass der Kind besser geht wie der Eltern. Und das Versprechen haben wir, glaube ich, die letzten Hunderte oder Tausende von den Jahren eigentlich können halten. Es ist der nächsten Generation immer besser gegangen. Und das hat natürlich damit zu tun, wenn du einen Fortschritt hast. Ich nenne das jetzt mal Fortschritt und nicht zwingend Wachstum. Mhm. Weil Wachstum in die Breite ist nicht per se gut, oder? Sondern wir müssen eigentlich pro Kopf einen Wohlstand haben, der zunimmt. Und mit neuen Technologien, die industrielle Revolution, die wir hatten, hat das einen wesentlichen Beitrag dazu geleistet. Wir haben auch der Anteil von der erwerbstätigen Bevölkerung ist einmal gewachsen in den letzten x Jahrzehnten und das kehrt jetzt. Und ich glaube, mit dem kehrt jetzt eben auch, dass viele finden, wir müssen gar nicht mehr wachsen. Weil halt immer weniger erwerbstätig sind. Eigentlich, wenn du erwerbstätig bist, du willst schon dich entwickeln. Ich glaube, das ist naturell vom Mensch, dass du selber auch wachst. Ist nicht nur in der Höhe, irgendwann ein bisschen fertig gewachsen, sondern dann auch intellektuell und mit dem, was du machst, mit der Verantwortung. Ich glaube, das ist naturell vom Mensch. Aber die Gefahr, die ich schon gesehen ist, durch die Demografie, die wir haben, dass jetzt weniger Leute prozentual im Arbeitsleben sind, als das vorher der Fall war von der Gesamtbevölkerung, kommt so eine Einstellung, wir haben es doch gut und können das nicht so bewahren. Und ich bin einfach felsenfest überzeugt, wenn du etwas bewahren willst, dann wird es anders. Es wird wahrscheinlich schrumpfen. Jetzt in dem Fall. Also du musst auch etwas schaffen, dass es überhaupt so bleibt, wie es ist. Also dass die Schweiz so schön bleibt, wie sie ist, dass die höhere soziale Mobilität, die ich erwähnt habe, dass die bleibt, dass auch der Wohlstand pro Kopf bleibt, glaube ich, müssen wir uns anstrengen. Mhm. Sonst wird das weggehen. Und da sehe ich schon eine gewisse Wachstumsmüdigkeit. Und das ist jetzt so ein bisschen die individuelle Perspektive, aber es gibt dann auch noch eine politische Perspektive. Viele von unseren Systemen, die wir haben, namentlich die AHV, basieren darauf, dass wir wachsen. Also ich finde, wenn wir sagen, hey, look, wir sind okay mit 1,3 Kind pro Frau, wir sind okay mit kein Wirtschaftswachstum, kann das ein Modell sein. Aber dann müssen wir ehrlicherweise auch den ganzen Sozialstaat völlig umbauen, weil der basiert eigentlich darauf, dass die Wirtschaft immer mehr Steuern zahlt. Auch der Staat, der wächst ja schneller als die Wirtschaft. Auch der basiert darauf, also alles das, was Politik in der Mehrheit damals eine neue Ausgabe beschließt, basiert darauf, dass wir wachsen. Und ich finde, wenn wir als Gesellschaft der Meinung ist, wir wollen das Wachstum nicht mehr, dann müssen wir auch so ehrlich sein und nicht für eine 13. AHV sein, sondern nur für 10-mal AHV. Das wollte ich ja nicht. Aber ich sage nur, ohne Wachstum werden wir nicht können in Zukunft langfristig 13-mal die AHV auszahlen. Also irgendwo durch die Bevölkerung wollte ja dann doch auch das Wachstum im eigenen Portemonnaie, sonst stimmt sie ja nicht für die 13. AV. Also muss man halt bereit sein, dass die Wirtschaft weiterhin darf wachsen, sonst geht die Rechnung irgendwie nicht auf.
Mhm. Ja, ich kann das nachvollziehen und ich finde es spannend, wie du das erklärst. Und gleichzeitig frage ich mich dann auch, ist denn nicht momentan in unserem System so, dass Reiche immer reicher werden und die Share eigentlich immer grösser wird? Durch das System, das wir gerade leben.
Wenn ich mich richtig erinnere, sind die tiefsten Einkommen am stärksten gewachsen in der Schweiz in den letzten 20 Jahren. Also, wenn man einfach nicht die Share anschaut, sondern wie prozentual sind die tiefen Einkommen, wie sind die höheren. Es ist immer die Frage, welche Zahlen schaust du. Eben schaust du eine Share an und sagst, per se ist eine Share schlecht. Ich finde, eine Share kann schlecht werden, wenn wir keine soziale Mobilität haben. Aber,
was heisst das?
Also, wenn du zum Beispiel Amerika, das ist für mich kein Vorbild. Oder? In Amerika hast du enorm viele Superreiche und du hast enorm viele sehr Arme, die keine Chance haben, in den Mittelstand reinzukommen.
Ja.
Und in der Schweiz hast du aber, wenn du irgendeine von der Voraussetzung her jetzt nicht gerade eine mega schlechte Kindheit gehabt hast oder ein Elternhaus oder psychisch, physisch irgendeine Einschränkung, glaube ich, hast du die Möglichkeit, über das Bildungssystem, das wir haben, dich im Mittelstand aufzuschaffen, egal woher du kommst. Und das finde ich entscheidend für ein Land. Ob wir jetzt in der Schweiz noch 5 Norweger mehr haben, die geflüchtet sind von Norwegen in die Schweiz und da viel Steuern zahlen, und durch das die Schere grösser wird, muss ich sagen, die nehmen niemandem etwas weg. Im Gegenteil, auch da, unser ganzes Staatssystem, Finanzierung ist darauf aufgebaut, dass sehr wenige sehr viel vom Kuchen zahlen. Ich glaube, 10% der Steuerzahler zahlen etwa 80% der Bundessteuer. Also wenn du die 10% nicht mehr hast, kannst du den Staat, da kannst du gerade zumachen, dann kannst du keine Leistungen mehr zahlen. Also die Schweiz, glaube ich, hat es wirklich geschafft, zwar eine Schere zu haben, beim Einkommen und beim Vermögen, aber dank der sozialen Mobilität und auch dank der Progression in der Steuern, in der AV, Redistribution zu haben zum Mittelstand, dass wir einen sozialen Frieden haben. Ich meine, was nicht geht, ist, was du dann eben gate Communities hast, du hast eine Schere und du traust dich auch als Reicher nicht mehr raus und als Arme hast du keine Chance zum Aufsteigen. Das ist für mich ein Totalversagen von einer Gesellschaft und vom Staat. Und da sind wir als Schweiz eigentlich das Anti-Beispiel zu Amerika beispielsweise, wo ich finde, ist jetzt überhaupt kein Vorbild, was das angeht.
Also der Gap, den wir haben und wo wir jetzt gerade im Moment so ein bisschen drin reinlaufen, findest du, wird nicht problematisch?
Solange wir die tiefen Einkommen stärker ansteigen, solange du dank den Firmen in der Schweiz, dank den Patrons, die auf dem Papier reich sind, aber kein Cash haben, sondern dass alles in die Firma investiert ist, dank denen haben wir Lehrstellen. Ich bin beim Pflanzertransport noch tätig als Sekretär. Ich meine, er sagt immer, er will 10% der Angestellten mein Lehrling sein. Und das sind dann Menschen, die nicht wie ich im Einfamilienhaus aufgewachsen sind und das Gymi abgebrochen haben, sondern das sind solche, wo froh sind, dass sie noch Lehrstellen bekommen, zum Logistiker lernen. Aber die können wir intern in der Firma entwickeln, dass die in 5 oder 10 Jahren zum Mittelstand gehören in der Schweiz. Oder? Und auf dem Papier ist jetzt ein Pflanzer natürlich reich, mit all diesen Lastwagen und Filialen. Aber ich muss sagen, wenn wir den nicht hätten und dafür irgendeinen ausländischen Konzern, der das duale Bildungssystem nicht kennt, dann ist der Mensch nicht geholfen.
Mm. Es ist natürlich jetzt ein bisschen klischeehaft, dass ich jetzt voll auf das Thema mit dir eingehe, aber ich würde gerne lernen, oder? Ich würde auch gerne lernen, was deine Haltung ist zu unserem System ganz generell, oder? Unsere Ressourcen sind knapp und das kapitalistische System, und ich habe es schon ein bisschen verstanden, aber das mit dem Wachstum, aber das kapitalistische System, das ist mega wichtig gewesen, dass wir dort herkommen mit dem Wohlstand haben, den wir jetzt momentan gerade haben. Und da gibt es jetzt aber zum Beispiel Historikerinnen oder Publizistinnen, wie zum Beispiel Ulrike Herrmann, die sagt, es gibt irgendwann auch ein Ende vom Kapital, vom Kapitalismus. Es war ein wichtiges System gewesen, aber wir müssen irgendwie als Gesellschaft andere Systeme anfangen andenken, dass wir überhaupt mit unseren knappen Ressourcen, die wir haben auf dem Planet, längerfristig können funktionieren. Was ist dort deine Haltung dazu?
Kapitalismus heisst für mich, dass du Eigentumsrecht hast, dass du etwas, was du erschaffst, dir gehört und das kannst du auch entwickeln. Und das finde ich, das ist für mich nicht zu diskutieren, weil Eigentum fängt bei dir als Mensch an deinem eigenen Körper an und nachher, was du erschaffst mit deinem eigenen Körper und Geist, soll auch dir gehören. Das ist für mich Kapitalismus in dem Sinn. Die Kritik geht wahrscheinlich mehr in Richtung der Marktwirtschaft, der Globalisierung und so. Und dort muss ich sagen, gibt es eigentlich ein Politikversagen, dass die natürlichen Ressourcen nicht den Preis haben, der eigentlich rum ist. Also wenn CO2-Verbrauch immer noch viel zu günstig ist und das eigentlich zu einem Wachstum führt, das ungesund ist, dann ist es ein Politik, kann sagen, dass man das CO2 nicht richtig bepreisen tut. Und mir ist kein Staat bekannt auf der Welt, der das bisher angebracht hat, weil jeder sagt natürlich, aber der andere macht es auch nicht. Und die Schweiz macht es teilweise, haben wir gewisse CO2-Abgaben, finde ich auch richtig. Aber wir sagen im Flugbereich auch, ja, aber wenn wir da anfangen, Steuern auf Kerosin machen, dann die Deutschen haben das nicht und dann ist der Flughafen Zürich nicht mehr wettbewerbsfähig. Und das sehe ich ja auch so. Also man sieht, wie schwierig das ist und darum wäre so eine völkerrechtliche Verträge, wie das Pariser Klimaabkommen, wäre so wichtig, dass es alle Staaten einhalten und umsetzen. Also darum, was ich sagen, ich glaube schon, dass das System heute an ein Limit geht, in gewissen Bereichen, wo die natürlichen Ressourcen ausgebeutet werden, zu einem Preis, wo nicht der echte Wert entspricht. Und für das muss die Politik einen Preis setzen. Dass sich es nicht lohnt, auf die Ressourcen zu setzen, die die Umwelt verschmutzen oder die die Erde kaputt machen. Aber der Kapitalismus per se, den will ich um alles verteidigen, weil ich kenne kein anderes System auf der Welt, das Menschen so krass aus der Armut rausgeholt hat, wie Eigentumsrecht, oder? Also schauen wir, wie es in der Sowjetunion früher war, im Kommunismus, die Menschen, die haben keine soziale Mobilität gehabt, weil sie kein Eigentumsrecht hatten.
Absolut, und das sagt sie alles auch in dem Buch. Es ist ein hochinteressantes Buch, das ich mal gelesen habe, das Ende des Kapitalismus. Und es geht wiederum dort gar nicht das wollen, irgendwie negativ zu reden, sondern vielmehr zu sagen, dass das wichtig ist, um an einen Punkt zu kommen, wie wir jetzt gerade sind. Aber gibt es denn nicht über den Horizont heraus gedacht, auch andere Systeme, die vielleicht jetzt besser würden passen? Aber wenn ich jetzt versuche, das zusammenzufassen, was ich jetzt gerade verstanden habe, also wenn man sagt, die Ressourcen sollten, wenn die so viel kosten, wie sie wirklich wert sind, und das heisst, die verschiedenen Fälle einfach auch teurer sind,
genau.
Wenn wir eben nicht stagnieren, sondern wachsen, weil wir müssen wachsen, weil die Sachen eben auch teurer werden, um uns weiterentwickeln und um eben der nächste Generation quasi das bieten, was man ihnen verspricht, nämlich, dass es ihnen auch wieder ein bisschen besser geht. Und wir eben gleichzeitig eben schauen, dass der Gap nicht gross wird oder beziehungsweise, dass die untere Seite von der Schere nicht irgendwie allein gelassen wird, dann sind wir auf einem guten Weg.
Wenn du einen richtigen Preis hast für die natürlichen Ressourcen, werden automatisch Gelder in andere Technologien hineinfließen, Innovationen. Und dann wirst du ein Wachstum haben, das eben auch vertraglich und nachhaltig ist. Das ist ja das Zauberwort, oder? Die soziale, ökologische und wirtschaftliche Nachhaltigkeit. Und ich bin der felsenfesten Überzeugung, dass der Kapitalismus kann nachhaltig sein kann, wenn die Preissignale die richtigen sind, die gesetzt werden. Aber wenn du kannst natürliche Ressourcen gewinnen aus dem Boden oder seltene Erde und Schäden hinterlässt am Boden oder in der Luft, wo du nicht dafür musst aufkommen, dann setzt es komplett falsche Anreize. Und dann ist aber nicht, das sind nicht Eigentumsrecht und Kapitalismusproblem, sondern die politischen Rahmenbedingungen. Und dafür sagt die Politik weltweit, dass sie da eigentlich nicht die richtigen Anreize setzen. Und ich bin überzeugt, Kapitalismus ist nicht am Ende, sondern man braucht die Bepreisung von diesen natürlichen Ressourcen.
Will man einfach an etwas festhalten?
Ja, ich finde Eigentumsrecht, das ist für mich, da bin ich völlig ideologisch, bin ich sonst nicht so, aber das Recht am eigenen Körper und an dem, was der Körper arbeitet, tut, das finde ich, ist für eine freie Gesellschaft ist das ein A und so. Und wenn wir das anfangen in Frage stellen und wieder mehr in Richtung Kollektivismus, Kommunismus, Marxismus, you name it, Sozialismus gehen, bin ich der Überzeugung, es geht die Freiheit der Menschen drauf, den Menschen geht es weniger gut und sie werden weniger lange leben, weniger glücklich sein und das wollte ich alles verhindern.
André, was darf Politik niemals mit dir persönlich machen?
Mich enteignen.
Nein, aber ich meine, dein politisches Arbeiten. Ist alles, was du in die Öffentlichkeit trägst, auch wirklich, also so nehme ich dich jetzt wahr in unserem Gespräch, aber gibt es Momente, wo du merkst, jetzt bin ich fast ein bisschen zu politisiert und eigentlich möchte ich noch ein bisschen mehr André Silberschmidt sein, oder ist das alles harmonisch miteinander?
Ja, das ist ein schleichender Prozess gewesen. Das ist wie wenn der Frosch in ein kaltes Wasser tust, dann wärmer einstellst, dann kommt er ja nicht raus, oder? Bleibt er drin, wer fühlt sich wohl?
Ja.
Und so ist es bei mir auch gewesen. Also wenn ich, glaube ich, heute wüsste, wie das Leben ist und vor 10 Jahren hätte ich mir schon überlegt, wollte ich das? Oder? Aber jetzt wollte ich es, weil ich bin wieder reingewachsen in die Rolle und vielleicht werde ich ja noch mehr Politiker. Es gibt nächstes Jahr Wahlen im Kanton Zürich für den Regierungsrat und je nachdem, wenn Partei und Bevölkerung das will, dann werde ich mich für das zur Verfügung stehen und das würde heissen, ich wäre dann ein Vollblutpolitiker für ein Zeitchen von meinem Leben, aber nicht für das ganze Leben. Also für mich ist auch die Vorstellung, mal mit 50 nichts mehr mit Politik am Hut zu haben und mit der Familie einfach können ein Jahr lang Zeit verbringen, ist eine sehr gute Vorstellung.
Das ist auch wieder strategisch. Jetzt voll reintauchen, um nachher wieder ein bisschen mehr Zeit verbringen.
Genau.
Immer natürlich in der Hoffnung, dass das gut bleibt.
Absolut, ja. Ja, du musst gesund bleiben, es muss auch aufgehen und du musst auch den Absprung schaffen. Oder jetzt bin ich ja immer noch in dem persönlichen Wachstum und ich finde, was falsch ist, etwas zurückstellen. Also wenn ich jetzt zwingend will, eine Weltreise machen, dann finde ich, müsste ich die jetzt machen. Aber das will ich nicht, oder? Ich fühle mich sehr wohl in der Schweiz und auch mit all meinen Aufgaben. Darum, ich finde, also wenn es eine falsche Einstellung ist, dann sage ich, ja, in 20 Jahren mache ich dann das, was ich jetzt eigentlich heute gerne hätte. Aber ich wollte nur sagen, ich habe nicht eine Vorstellung, in 20 Jahren müssen Politiker sein, sondern da gibt es viele bessere, gute Leute, die dann das auch machen können und mich braucht es dann auch nicht mehr.
Aber du lebst auch schon ab und zu im Jetzt. So.
100%. Ich genieße ihn von jedem Tag und jeden Morgen freue ich mich darauf, einen Tag in den Start. Das ist unglaublich, was ich jeden Tag erleben darf.
Ja, das ist mega schön. Und gleichzeitig kommt jetzt wirklich gerade nochmal die Frage hin, oder wenn du sagst, ich bin im persönlichen Wachstum und ich möchte es nochmal auf die Makroebene nehmen und irgendwann sagst, aber es gibt dann schon auch den Moment, wo du ein bisschen möchtest mit der Familie ein Jahr lang geniessen und so. Würden wir das nicht unserer Welt einmal gönnen? Dann irgendwann sagen, es ist dann auch mal gut. Man kann auch mal einfach geniessen.
Ja, und ich glaube, in die Richtung muss auch die Wirtschaft denken, dass du nicht von 25 bis 65 Karriere musst machen und jedes Jahr 3% mehr verdienen, sondern dass du vielleicht einmal mit 40 ein, zwei Jahre rausgehst. Dafür schaffst du bis 66, aber nur noch 80% anstatt 100. Also die Flexibilität, die muss reinkommen. Und das, glaube ich, auch für die Gesundheit vom Mensch und vom Planet ist es gut, wenn wir nicht einfach immer auf Vollgas sind, sondern uns einmal wieder rausnehmen. Das braucht aber auch die Bereitschaft der Arbeitgeber. Und jetzt mit KI müssen wir sowieso schauen. Heute ist wieder eine News reingekommen, gewisse Stellenabbau, wo schon in Amerika x-tausende Leute wegen KI. Also ich finde, ich kann noch gut da auf dem Stuhl sagen, ja, die Wirtschaft muss flexibler werden. Aber wenn die Realität ist, dass man gewisse Arbeitskräfte nicht mehr braucht, haben wir noch ganz andere Herausforderungen. Mhm. Also ich glaube, das wird eine spannende, aber unruhige Zeit auf uns zukommen.
Zwei letzte Fragen. Was interessiert dich an der Exekutive vom Kanton Zürich?
Ich bin einer, der gerne umsetzt, ein Macher und einer, der in Gremien, sei das dann in der Regierung oder mit meinen Leuten im Führungsteam, tut die besten Lösungen für den Kanton Zürich gestalten und dann auch umsetzen, weil ich bin mein Leben lang im Kanton Zürich daheim und ich finde, in allen Facetten ist das einfach so schön und ich wollte das auch weitergeben an die nächste Generation.
Aber es ist eine andere Arbeit, die Exekutive als Legislative, oder? Es ist Regieren,
Absolut, ja. Ich bin ja noch im Zürcher Stadtparlament vor dem Nationalrat. Ich werde dann etwa 8-9 Jahre Parlamentserfahrung haben, wenn ich dann würde gewählt werden. Und ich habe sehr viel gelernt und auch viel Freude gehabt, auch das eine oder andere können anstoßen. Aber ich würde nicht wollen, 20 Jahre Nationalrat sein. Das ist für mich immer klar gewesen, 2 bis 3 Legislaturen und dann etwas anderes machen und aufhören.
Wem und was widmest du dir deine Zeit in den nächsten paar Wochen und Monaten, ganz spezifisch?
Die nächsten 3 Wochen der Schweizer Bevölkerung, indem ich wieder in die Session gehe. Und nachher, vor allem meiner Familie, wenn wir Mitte Mai wieder älter werden, habe ich 2,5 Wochen frei. Und dann kommt die Session wieder, dann ist die Sommersession, dann wird es wieder ein bisschen strenger. Aber darum, ich würde sagen, im Moment vor allem die Familie, dann der Bevölkerung und noch ein bisschen meiner eigenen Firma.
So in dieser Reihenfolge.
Genau.
Danke vielmals, André Silberschmidt.
Danke fürs Gespräch.
Merci euch fürs Zuhören. Schön, dass ihr dran geblieben bis zum Schluss. Und ich hoffe, ihr konntet irgendetwas mitnehmen. Können. Für mich ist es dann ein gelungenes Gespräch, wenn ihr als Zuhörerinnen und Zuhörer eine Erkenntnis habt, einen Gedanken oder vielleicht eine Emotion nach dem Gespräch. Wenn euch der Podcast gefällt, dann freut es mich mega. Und dann könnt ihr ja, wenn ihr wollt, auf Folgen drücken oder auf Abonnieren, sodass ihr keine Folge mehr verpasst. Widmer Ei, das ist ein Podcast in der Zusammenarbeit mit CA Media. Redaktion Selina Urech, mein Name ist Dominik Widmer und ich wünsche euch einen guten Tag, eine gute Nacht und freue mich, wenn ihr auch nächste Woche wieder hört. Habt eine gute Zeit.